ganz lustig gemacht. Carsten, jetzt sag doch auch mal was.
Ja. Nee, Carsten ist auf meiner Seite.
Ja.
So, Spur 2 und 3 ausblenden.
Dedicated to all the ravers in the nation.
Hallo.
Boah, der war aber wütend da am Anfang. Hallo.
Hallo.
Das war nur, weil du was vom Tatort gesagt hast in unserer Vorbesprechung.
Ja, der Münsteraner Tatort, der interessiert mich ja nun wirklich überhaupt nicht.
Herzlich willkommen zu Expertengespräche, Folge 64 von 285. Hallo Robert, hallo Anja.
Hallo, Mensch.
Das hallo Carsten.
Das ist diese Professionalität, was ist denn da passiert? Ja.
Bitte, ja, Podcast-Disziplin.
Entschuldigung.
Ja, Entschuldigung. Sorry, ja. Sorry.
Endlich zahlt sich das mal aus, dass wir den Carsten hier mal zur Moderatorenschule geschickt haben.
Die Folge 64. Ich hatte erst gedacht beim Intro, dass es jetzt hier wolltest ja alles neu aufziehen, hast du gesagt. Ich dachte, es ist jetzt ein neues Intro.
Ja, aber das ist ja, das sagt ja jede alle halbe Jahre mal und dann kommt immer was dazwischen.
Ja, das heißt, nächste Woche spielen wir das nicht.
Welches?
Ja, gut, und dir?
Ja, muss ja, ne?
Oh Gott. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr.
Das liegt daran, dass du so ein Agro-Intro gemacht hast. Jetzt sag wenigstens, wer das da gesungen hat.
Melodie? Ich weiß, das war, habe ich ja von Twitter. Warte mal, ich muss mal gucken.
Ah.
Haxan 030, aber ich weiß nicht, wie der junge Mensch in echt heißt.
Aber so könnte sein, dass der aus Berlin kommt.
Könnte sein.
Und woran habe ich das wohl erkannt?
Hm? An Haxan.
Ganz genau. Nee, endlich ist ja hier Sommer auch, habe ich gesehen heute. Ich war draußen.
Du warst draußen? Nein. Einfach so?
Ja.
Ohne Visum?
Ich war auch gestern schon draußen, aber heute so mit, ich habe mir einen Klappstuhl genommen.
Krass.
Ich habe nämlich einen Klappstuhl gekommen.
Naja, Anja wird ja auch älter.
Genau. Also ich muss dazu wirklich, falls das jetzt, ich weiß, ihr habt alle keine Lust mehr, sind auch langweilige Geschichten. Aber ich hatte diese Einkaufs-Experience beim Real im Treptower Park Center. Übrigens, übelster Geheimtipp, wenn man denkt, ey, ist eine Pandemie, ich muss samstags einkaufen und ich will aber ganz wenig Leuten begegnen. Dann immer in so ein Center fahren, wo halt was wirklich so am Arsch der Heide ist oder irgendwie so unattraktiv ist oder irgendwie so ein. Dann das Treptower Park Center. Ist natürlich nicht, aber ist ja wirklich sehr zentral gelegen. Aber da will halt immer keiner rein. Das ist so ein ganz totes Shopping Center, so, wo du von außen auch immer denkst, nee, hat das überhaupt noch auf? Ist das nicht eine Bauruine?
Ich glaube, das ist da aber auch außerhalb der Pandemie.
Ich wollte gerade sagen, das ist einfach immer so da in dem
Treptower
Park Center.
Im Park Center.
Das stimmt. Aber ich meine, so an sich, wenn man sagt, komm, heute keine Leute. Heute mal ohne Leute. Dann da.
Aber
ist das,
theoretisch würde diese Beschreibung ja auch solche A10-Centers und so, ne? Also so Leute, wo man erstmal so einen halben Kilometer Autobahn fahren muss, bis man in so einem Outlet-Park ist. Da sind doch aber wahrscheinlich dann haufenweise Leute, oder? Weil das ist ja gerne am Wochenende so ein beliebtes Ausflugsziel von Leuten, die.
Kannst mal Leute gucken.
Ja, genau. Die da gerne ihre Freizeit verbringen.
Ja, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich kenne mich natürlich nur in meiner Gegend aus. Und da gibt es ja sehr viel. Da gibt es ja viele Sachen. Da gibt es ja nicht nur Obst und Gemüse und Kekse, sondern auch Lebensmittel aus der ganzen Welt und auch eine tolle Playmobil-Auswahl. Und jetzt gibt es ganz neu, ich schweife ab. Aber es gibt einen Playmobil für V-Bus. Na, jedenfalls bin ich da
rangeschlendert. Was gibt es denn? Playmobil?
Ein VW-Bus.
Ach so, ein Camper?
Und ein Käfer auch, ja. voll süß. Naja, und dann, wenn man so denkt, also ich in dem Fall, oh scheiße, was machst du denn? Ist Samstag, irgendwas musst du ja machen. Naja, ist ein Auto, kannst du ja mal rumfahren. Und da stand ein Klappstuhl für einen Zehner. So ein, mit einem Tragegurt. Und dann habe ich mich da hingesetzt und mit meinem Klappstuhl und habe gesagt, den kaufe ich jetzt, weil das wird sich noch bezahlt machen. Im Sommer, wenn ich draußen vor die Tür gehe, wo halt sehr, sehr viele Menschen sind und ich mir dann das einzige kleine Sonnenfleckchen suche und da meinen Klappstuhl habe. Und den habe ich heute ausprobiert und wurde prompt auch zwei, eher älteren Männern, aber von zwei Männern angesprochen. Dass das ja eine super coole Idee ist, dass ich mit dem Klappstuhl am Landwehrkanal sitze.
Ist das dann so der Hund in den gehobenen Jahren? Also man hat ja so, wenn man so angesprochen werden will im Park, nimmt man normalerweise einen Hund mit, ne? Oder
ja, eigentlich schon. Ja. Ne? Also Hunde haben mich auch, sind auch zu mir gekommen. Hm? Also sehr süße Hunde. Ja. Vor allem, man kann den so schön über die Schulter schmeißen, das ist so ein kleiner Tragegurt.
Den Hund?
Nee, den Stuhl. So. Und dann kann man so hipstermäßig natürlich, weil es ja wichtig in meiner Gegend hier.
Dass man so hipstermäßig
alle,
ist.
Genau, wir sind ja alle sehr cool hier. Und dann kann man den halt so lässig so umschwingen und dann kann man da mit seiner Mom-Jeans sich an das Ufer setzen und dann.
Was machst du denn da auf dem Platz? Also hast du dann auch so eine Thermoskanne mit Kaffee dabei oder dann so Baumblütentee oder so?
Nee, ich hatte nur eine Wasserflasche dabei. Ah, okay. Aber ich habe schon gedacht, das mit dem Kaffee, das hätte sich rentiert.
Ja.
Aber gut.
Nächstes Mal.
Kann ich nur empfehlen, Klappstuhl. Ich war draußen, Wetter ist schön, Sommer ist da, wollte ich nur sagen. So.
Ist das denn aber, ich weiß, wir reden ja sehr gerne übers Wetter. Ich hatte ja, so die Vermutung, dass dieser Sommer einer der Sommer wird, wo wir alle sagen, wo war denn da der Sommer?
Ach, das können wir ja dann im August nochmal besprechen.
Also in der nächsten Sendung.
Genau. Genau, nach der Sommerpause.
Episode 65.
Da schauen wir nochmal zurück. Und
wie denn so
dann,
der Sommer war.
Ja, wir haben uns irgendwie vertrödelt, ne? Da war jetzt wochenlang, ist nichts passiert hier zwischen uns. Ja. Da waren hier so viele Feiertage dann und wir haben es einfach, wir hatten die Sehnsucht war offensichtlich nicht stark genug. Und dadurch, dass wir auch nie Zuschauerfeedback bekommen, wo die sagen, hallo, wo seid ihr eigentlich, wann kommt ihr mal wieder? Da hat sich's einfach, ja, wie es ist, ne?
Ich freue mich, dass Anja in jedem Nebensatz bei dieser Erklärung gerade so ein bisschen Aggressivität hat mitschwingen lassen. Erst uns gegenüber, dass die Sehnsucht nicht groß genug war, dann den Zuschauern gegenüber, dass sie nie Feedbacks schicken. Find das schön, einfach gleich die Schuld von uns weisen und sagen,
Schuld,
die Schuld.
Oh Gott. Ja, wir waren so lange nicht da, weil wir diese Sendung vorbereitet haben. Man merkt das auch sofort in den ersten 10 Minuten.
Ja, das war eine lange Vorbereitung. Warte, ich muss jetzt umblättern vom Skript, Sekunde.
Okay.
Carsten, du halten hast ja auch Skript. Eine schöne Zeit gehabt in den letzten Wochen, wo wir uns nicht gesprochen haben, oder?
Ja, wunderschön, ja. Ich habe so ein bisschen, Anja gerade erzählt hat, dass sie jetzt rausgeht und irgendwie ihren eigenen Stuhl mitbringen muss, weil es klingt auch ein bisschen, es ist auch voll jetzt sofort, ne? Sobald die Sonnenstrahlen rauskommen und so. Ich weiß gar nicht, ob ich raus will. Ich mag ja keine Menschen mehr. Ich habe es verlernt. Ne? Ich möchte keine Menschen mehr sehen. Ich bin froh, dass wir uns so selten hören.
Aber das war doch auch schon vor, also zumindest bei mir. Also
ja, mach dir mal einen Kopf.
Menschen waren jetzt ja nie mein Favorite, muss ich ja dazu sagen.
Achso, ich dachte zwischen uns jetzt.
Achso, nee, zwischen uns. Ich freue mich schon darauf, wenn ich dich endlich wieder ablecken kann.
Ja.
Und ganz fest zu drücken, so cute aggression mäßig.
Ja.
Bis
das haben wir gelernt, genau.
Der Carsten ist ja auch so einer, wo das zutrifft.
Ja.
Und wieder immer guck.
Ja, wenn du so fest drückst. Fahrt ihr alle in Urlaub? Fahrt ihr alle, habt ihr schon irgendwie Mallorca gebucht oder wie ist das?
Ich bin schon wieder da.
Ach, du bist schon wieder da?
Ja. Ja. Was meinst du, was ich letzten Wochen gemacht habe? Was wir uns nicht gehört haben. Nee, also bisher ich nicht, ich weiß nicht, Anja, du hast da bestimmt wieder acht Wochen Griechenland geplant oder so, ne?
Nee, ich habe letztes Jahr im August schon gebucht für dieses Jahr August. Ist wirklich erstaunlich, weil ich sowas niemals in meinem Leben normalerweise
tun würde.
Ist auch
mutig, ne? Man wusste ja nicht, ob die Welt vielleicht untergeht in der Zeit.
Man wusste ja nicht, ne?
So, aber gut, aber kannst du schon mal buchen. Also das ist ja egal.
Also das war auch so auf Drängen meiner Reisebegleitung bisschen auch und die da gar nichts kennt, die sagen, na klar, wir müssen jetzt reservieren, sonst haben wir nächstes Jahr den.
Das ist alles voll.
Ja, und so.
Auf dem Campingplatz hohe Düne.
Machst du mal was Neues und
wo habt ihr denn
einfach
gebucht?
Mal schon.
Darf man das
in
sagen?
Österreich wieder auf dem Berg,
okay.
Da.
Ja. Geht's wieder wandern?
Ja. tatsächlich.
Das ist geil, ne? Also, das ist auf den Geschmack gekommen.
Nach den großen Erfolgen beim letzten Mal.
Ja, genau. Jetzt ganz unbedingt. Also, ja, und deswegen, darauf steuere ich dann jetzt natürlich auch hin, weil...
Deswegen hast du dich jetzt bei der Impfreihenfolge vorgedrängelt, war das nicht?
Ganz genau. Deswegen stand ich hustend und weinend und so mit meinen ganzen gefälschten Attesten vor dem Impfzentrum und habe ganz laut geschrien. Nee, ich habe tatsächlich schon hier einen. Einen Pika habe ich schon gekriegt, wegen Risikopatientin.
Ja.
Und habe da 2 Monate auf diesen Termin gewartet, aber es ist alles
Wo
gut
Wo warst gegangen. Du denn?
Ja, hier Arena. Hier
Arena.
Ich war. Ah, da ist die Akustik scheiße. Na, Arena.
Stimmt. Da habe ich noch nie ein gutes Konzert gesehen.
Nee. Ja, das stimmt. Boah. Aber jetzt so, das als Impfdingens, das war toll. Hat mir sehr gut gefallen.
Ich hatte dir auch, weil ich war 10 von Top eBay, gerne wieder. aber ich war ja im Erika Hess Stadion im Westen, habe mich mit dem guten Moderna Zeug chippen lassen und muss auch sagen, also die Erfahrung, also Carsten, du warst beim Privatarzt, ne? Du hast ja wieder hier Chefarztbehandlung, Privatkasse und so. Und
absolut richtig.
Den Impfstoff mit der Goldrand. aber wir waren
auf dem goldenen Löffel.
Auf dem goldenen Löffel.
Ja, golden.
Genau. genau. Und den schon Chip Version 2 und so, ne? Mhm. Genau. Nee, aber da muss auch sagen, also die Erfahrung im Impfzentrum, ja, also man schimpft ja immer so gerne über alles, was so schiefgelaufen ist bei der Corona-Bekämpfung in den letzten Monaten. Aber die war echt hervorragend. Also das Impfzentrum und so, alles, was da so abgelaufen ist. Muss man auch mal loben.
Habt ihr denn auch noch ein rotes Impfbuch?
Ja, ich habe beide noch. Aber obwohl, ich habe mir den Stempel in mein gelbes machen lassen.
Ich wusste nicht so richtig, dass man das gelbe Ding sich einfach in der Apotheke kaufen kann. Das habe ich jetzt gelernt. Ja, also
hattest du noch deinen DDR-Impfpass dabei und wolltest da deinen Stempel reinhaben?
Habe ich auch gekriegt, weil...
Ja, klar, warum nicht?
Ging ja nicht anders.
Genau.
Aber,
da gab's auch schon vorgedruckt ein Feld für Corona, ne?
Genau. Wir waren schon weiter damals im Osten.
Von wegen, wir hatten nichts.
Ja, wenn dann, da stand drin, wenn 2021 dann die Corona-Pandemie wies. Ja.
Ja, also es war schon, also ich wurde schon so ein bisschen ausgelacht. Ich habe mir vorher eingebildet, dass sie bestimmt sowas sagen wie, ach Gott, sie sehen ja noch gar nicht so aus, so wie als ob sie noch in diesem anderen Land geboren worden so sind. So, sie sind doch noch jung, hatte ich vorher gehofft. Aber wenn man so eine Maske trägt und dann, erkennen die einen ja nicht, die Jugend.
Und was haben sie gesagt? Ja, haben wir uns schon gedacht.
Nee, es war schon, also es gab so ein bisschen Gelächter und ach, guck mal hier und Gabi, komm mal rüber, hier, schau mal rein, blätter mal und ach, das ist ja Ding, ach, der ist ja noch ein Hammer und ein Sichel drauf und oh, guck mal hier, Günther. Es war schon so ein bisschen ein kleines Highlight, wo ich dann dachte, hä,
du hast erstmal rumgereicht.
Ich hätte nicht gedacht, dass das so ungewöhnlich ist eigentlich, aber
hätte ich auch nicht gedacht.
In der Arena, ja.
Ja, und dann eben noch da, wo auch meine Oma sich hat impfen lassen. Also das war so ein bisschen so ein kleiner Highlight-Moment und die waren alle ganz lieb, aber ich wusste halt wirklich nicht, dachte immer, man kriegt von einem Hausarzt diesen gelben Pass oder von, ich habe keinen Hausarzt, deswegen.
Ich glaube, den kriegt man auch beim Hausarzt. Also ich habe den gekriegt damals, als ich Zivi im Krankenhaus gemacht habe und da quasi erstmal alle Auffrischungsimpfungen über mich habe ergehen lassen müssen. Was auch, darf man ja nie sagen, aber was auch die letzten Stempel waren, die in diesem Impfpass drin sind. Ich habe es echt schleifen lassen in den letzten Jahren.
Junge, bist du verrückt?
Ja, ich habe da dann erst beim Raussuchen meiner Impfpässe sozusagen, also mein gelber liegt im roten, muss man dazu sagen.
Ja, das ging bei mir genauso.
Genau. habe ich dann gemerkt, wie lang das eigentlich her ist, dass ich mich zum letzten Mal habe gegen irgendwas impfen lassen, auffrischungsmäßig. Und das war dann tatsächlich beim Zivi.
Siehst du, seitdem die Mutti nicht mehr regelmäßig drauf guckt,
ich sagte, seit ich hier alleine irgendwie erwachsen sein muss, das ist vollkommen für die Katz.
Also die letzte, die drin eingetragen war von 1998 in diesem roten Impfpass, also wo ich auch denke, seit wann gibt's denn diese gelben? Und da waren aber noch mehrere so Zettel drin, so Tetanus und Hepatitis, so die ich irgendwie anscheinend mal da nur einfach reingelegt habe, die nicht direkt explizit eingeklebt haben, sondern wo sie mir so einen kleinen Zettel, so eine kleine Karte gegeben haben.
Also du bist vorbildlicher sozusagen, ja?
Ein bisschen. Also der hatte dann auch mir mitgeteilt, dass das schon 12 Jahre her ist mit Tetanus und man ja wohl alle 10 Jahre das machen müsste. Und ich so.
Das ist auch der Vorteil an einem Hausarzt. Ich habe nämlich auch jetzt im Zuge von der Corona-Impfung reingeguckt bei mir und dachte, scheiße, meine Tetanus-Impfung ist ja irgendwie schon gefühlte 30 Jahre drüber. Und bin dann hin, hab gesagt, hier, gib mir die bitte gleich mit. Was natürlich nicht gegangen wäre. Aber dann hat der Hausarzt gesagt, nee, guck mal hier, die haben so Papierakten noch über ihre Patienten und da war irgendwie das Zettelchen von der letzten Tetanusimpfung, die eben noch nicht zu spät war, sondern vor, weiß nicht, 6 Jahren oder so und da hatte ich offensichtlich mein Impfheftchen nicht dabei und der hat es dann da für mich in der Papierakte aufgehoben.
Das ist, aber auch der, gut, das ist aber auch der Vorteil, wenn man einen Hausarzt hat, ne?
Ja, das meine ich gerade, ja. Deswegen pro Hausarzt. Ja.
Pro Hausarzt. Mir geht's aber eher wie Anja. Also ich habe auch so, bin glaube ich in meinem, den letzten, keine Ahnung, 25 Jahren bei 58 Ärzten gewesen, gefühlt. Also so einen, wo ich immer hingehe, der dann auch eine fortlaufende Akte über mich hat. Ich glaube, den gibt's nicht auf dieser Welt. Sei denn meine Kinderärztin hat noch irgendwie, hat einfach weitergeführt oder so, keine Ahnung.
Ja, das war dann auch so, dass meine Kinderärztin ja da ihre diversen Stempel auch in dem Heftchen hatte und dann sagte der Impfarzt auch, ah, das ist ein ganz berühmter, ne? Ein ganz berühmter Arzt ist das. Also es war eine Frau, also Frau Dr. Sönnigsen, sage ich jetzt, kann ich ja hier sagen, genau. Ich glaube, die ist lange in Rente, wenn es ganz schlimm ist, dann ist vielleicht auch gar nicht mehr da. War schon damals in den 90ern etwas älter, aber sie war ganz toll. Ja, ja, Sönnigsen, das muss ihr Mann gewesen sein. Das war ein ganz berühmter Arzt in der DDR. Ganz berühmter Arzt. Das muss ihr Mann, der ganz berühmte Arzt in der DDR. Ja, 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 ja.
So, Anja sagt, jetzt geben Sie mir doch mal hier die Impfung, Mensch.
Und ich so, ja, kann sein. Ich war auch so, und alle passerten auf mich ein und die eine lachte wegen des roten Buchs, der links neben mir steht mit dem iPad und fotografiert alles. Und ich sitze da auf dem Stühlchen, bin ja eh immer so ein bisschen sensibel und oh Gott, nicht, dass es gleich wehtut. Was ist, ich habe es nicht gespürt. Hätte ich nicht am nächsten Tag so ein leichtes Druckgefühl an der Stelle gehabt, hätte ich behauptet, die hätten mir wahrscheinlich überhaupt keine Spritze gegeben. Es war wirklich, also gar nicht und die waren so nett und auf einmal naja, dann machen sie es gut, tschüss, ne, hier lang. Man wird so von einem Posten zum nächsten. Man ist nie alleine, obwohl man immer alleine ist. Also man ist nicht so in der Gruppe, aber das ist an jeder Ecke, winkt einer ran und schickt einen nächsten. Und vor allem, wenn du dann rausgehst, dann geht man so raus und weiß so, fuck, jetzt ist es passiert. Du hast es geschafft. 2 Monate lang drauf gewartet.
Geil. Ja, drauf gewartet. Also ich weiß genau, also auf den Termin, genau 2 Monate. Aber
auf den Termin und toll und oh super und dann freut man, und dann geht man so und dann ist es wie so ein Gang zum Boxkampf, an jeder Ecke kommt einer und gratuliert einem so gefühlt mit so einer Warnweste und lächelt dich an, obwohl du weißt, du siehst es nicht, die haben diese Maske auf, aber die Augen, ne, man hat ja so ein Gespür dafür bekommen und dann sagen, ja bitte hier lang und jetzt hier lang und hier wollen sie ein Wasser und setzen sie sich hin und es war wirklich,
springen sie doch mal hier drüber
und ich habe mich da in Zeitlupe in diesen Gang langlaufen sehen und dachte so,
sicher, dass du nur das Pfizer bekommen hast und nicht irgendwas anderes da noch drin war.
Ich weiß es nicht, aber ich war so glücklich und jetzt war wirklich ganz privaten Moment, den ich jetzt mit euch teilen muss und es mir auch egal, was andere überdenken, aber ich war offensichtlich so glücklich in dem Moment, dass es mir so die Tränen in die Augen geschossen sind, weil ich irgendwie dachte so, jetzt ist wieder so ein bisschen und man sieht diese ganzen anderen vielen Menschen, die halt hinter einem und vor einem laufen, die auch alle glücklich sind, weil sie jetzt einen Spritzer da bekommen haben und ich war wirklich danach richtig fix und fertig mit den Emotionen, weil mich das so, es war für mich anscheinend das Zeichen, oh, es könnte irgendwann wieder normal werden. Und ich weiß es nicht, ich saß echt da und mir kullerten so 2 Tränen aus dem Augenwinkel. Ja, so war das. Ja, ich weiß auch nicht, es kann jeder super bescheuert finden, vielleicht bin ich auch einfach nur ein sensibles Hormonmonster oder so, aber ich habe wirklich gedacht, was denn jetzt? Aber es muss ja daran liegen, dass ich irgendwie so dachte, jetzt geht's nach vorn. Yeah.
Ja, ich glaube schon, also ich habe jetzt nicht…
Ich setze mich am Sonntag mit meinem Klappstuhl an den Kanal,
genau.
Freunde.
Könnt ihr mir gar nichts.
Genau.
Also ich hatte schon so ein bisschen, wie gesagt, war mehr beeindruckt von der ganzen Organisation und der Masse an Leuten, die sie da durchgewunken haben in den 1,5 Stunden, die ich dann mit inklusive warten und anmelden und so, ja, verbringt man ja doch ein bisschen Zeit an diesen ganzen Impfzentren. Und da waren schon eine Menge Leute, die sahen jetzt alle nicht unglücklich aus, als sie dann rausgingen. Also weinen habe ich jetzt keinen sehen irgendwie vor Freude, aber es war schon auf jeden Fall ein komisches Gefühl, weil es halt so den und dann noch einen und dann noch 2 Wochen warten und dann ist man erstmal abgesichert und so. Ne? Also das war schon so, ne, wie ich meinte, so, da hat man jetzt ein Jahr drauf gewartet, also insgesamt, ne, als dann das Ganze irgendwie losging und dann hieß, okay, wir forschen jetzt an Impfstoffen und dann jetzt ist es soweit und plötzlich ist das, wie du meintest, ne, ist das so ein bisschen in greifbarer Nähe, dass es wieder halbwegs normal werden könnte, zumindest für den Sommer. Mal sehen, wie es dann im Herbst kommt, aber
ja.
Das ist schon ein bewegendes Gefühl gewesen, ja. Aber das war jetzt, bei mir war es eher so die Faszination von dem ganzen Impfzentrum und so. Da war ja, das war ja im Wedding da, Mainz. Und da war auch dann so die ganzen, ne, da waren in der Arena bestimmt ja auch so unterschiedliche Warnwesten, die dann unterschiedliche Jobs hatten, ne, also farbig. Und dann die Ordner, sag ich mal, ne, die also jetzt nicht medizinisches Personal waren. Das waren so die, da war der ganze Wedding am Start, ne? Also da waren so die halbstarken türkischen Jungs mit gegelten Haaren und gezupften Augenbrauen, die dann wieder die ganze Zeit Ordner spielten und total nett waren zu allen und war wirklich extrem lieb anzusehen und so. Da war schon ein eigenartiges Gefühl da irgendwie. Die Leute, die irgendwie sonst vorm Späti cornern und dich blöd anmachen, die dir irgendwie den Weg weisen zur Impfung und so. Das war schon absurd.
Also ich hatte wohl größtenteils das DRK Köpenick oder Müggeldingens irgendwas, also irgendwie ganz viel da aus der Region.
Ja.
Und die waren auch, die hatten da so ein Plakat von sich aufgehangen, so ein Teamfoto, wo das da drunter stand. Und dann gab es irgendwie auch so Flyer, falls du beim DRK mitmachen willst. Und die hatten sogar zwei Playmobil-Figuren ganz groß.
Und da und waren sie ja sofort, hat Anja sie ins Herz geschlossen.
Und die hatten so Sanitäterwesten und die waren alle so zuckersüß, die Menschen da, wirklich alle, jeder einzelne Mensch. Ich wollt am liebsten mit allen nochmal quatschen, weil die so nett waren. Ja,
da haben die aber keine Zeit für, Anja.
Na, aber sie haben mir nicht das Gefühl gegeben, gestresst zu sein oder irgendwie, sondern es war.
Beim Hausarzt war, also ich bin zu meinem Hausarzt gekommen und der war gerammelt voll, die Praxis. Und ich dachte so, gut, okay, ist ja auch nach wie vor ein normaler Hausarzt irgendwie, der ist immer gerammelt voll. Aber alle Leute, die da saßen, haben eigentlich nur gewartet, nach der Impfung musste man noch eine Viertelstunde da bleiben und gucken, ob man nicht vom Stuhl fällt oder so. Und das war irgendwie auch lustig. Also sie sahen auch alle sehr glücklich aus. Also mit mir waren eigentlich nur wesentlich ältere Menschen, weil ich halt auch zu der Phase war, wo noch irgendwie so die Alten mehr durchgeimpft werden, wo es gerade jetzt losging, erst mit Jüngeren. Ich bezeichne mich jetzt auch mal als Jünger. aber war schon ganz interessant zu sehen, dass eigentlich wirklich der Hausarzt fast ausschließlich noch beschäftigt war jetzt mit diesen Corona-Impfungen irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob die, weil das haben auch die Schwestern irgendwie mitgemacht. Ich weiß gar nicht, ob die Ärztin dann drinnen in ihrem Zimmer saß und Daumen gedreht hat und sich gefragt hat, wann sie mal wieder zu tun kriegt.
Achso, die Schwestern haben
geimpft. Nee, was dann? Nee, genau. Mhm. Ja, und das geht natürlich dann ganz standardmäßig wie das Brezelbacken, weil es halt einfach nur eine Impfung, ne? Man dachte irgendwie, weiß nicht, so in meiner Gedankenwelt.
Roter Teppich.
Und halt so, genau, so und die goldene Spritze halt, irgendwie der goldene Schuss. Ja, war schon. aber dieses glückliche Gefühl hatte ich auch, keine Tränen, aber ich habe ein bisschen eure Fotos von euren Impfpässen auf Instagram vermisst, ehrlich gesagt. Habt ihr nicht hochgeladen, ne?
Na, soll man doch nicht. So ja, wegen der Spaß, Fälschung, aber, Fälschung und so.
Genau. Ich dachte, ihr macht das. Also.
Aber hast du kein Impfi gemacht von deinem Oberarm?
Doch, aber das habe ich natürlich nicht auf Social Media und so. Also ich hab ein Bild gemacht von meinem Oberarm mit dem Pflaster, das ich dann an meine Mama geschickt habe, die das sehen wollte.
Also ich wollte auch, ich stand in meiner Küche und habe ungefähr 100 Fotos gemacht, weil ich es nicht geschafft habe, den Arm so in die Kamera zu halten.
Ja, das ist die hohe Selfie-Schule.
Oh ja, und gleichzeitig halt mein Gesicht, das sich freut und irgendwie noch das Licht. Und ich habe es ich hätte es auch nicht hochgeladen. Ich wollte es eben Mama schicken. Und ich habe mich so verrenkt und dann habe ich gesagt, man, jetzt hat der das Pflaster so blöd angebracht. Da muss ich ja den Arm so verdrehen.
Ja, aber beschweren gehen.
Total doof.
Was das wieder soll.
Und ich drehe mich und ich sage wirklich, sind so abgefahrene Fotos dabei rausgekommen. Naja, auf jeden Fall irgendwie, ich habe mich dann dagegen entschieden und gesagt, Mama, hat alles gut geklappt. Ciao. Und dann sagte später eine Freundin zu mir, naja, du hättest so das Pflaster auch ruhig ein bisschen einfach nochmal ab und an eine andere Stelle kleben können. Und ich so, nein!
Das ist doch nicht echt.
aber klar. Aber ich habe auch
vergessen,
irgendwie
Foto zu machen, ey, verdammt.
Nee. Kannst du beim zweiten dann machen.
Was soll ich denn jetzt den Enkelkindern zeigen?
Naja, und dann hatte mich wiederum ein anderer Freund, ich habe nämlich dann mit Menschen in Hamburg telefoniert, habe ja guten Kontakt, da habe ja Familie und Freunde in der Stadt und die meinten alle, Also wir haben noch keine Impfung und auch nicht die in Aussicht sozusagen. Also es ist da irgendwie noch ein bisschen schwieriger. Und die sind ja natürlich alle noch viel jünger da, die ich da kenne.
Noch
obwohl
jünger?
Das nicht stimmt, einen kenne ich deshalb. Aber und dann habe ich auch in dem Moment durch dieses Gespräch, habe ich dann überlegt, ach komm, ich mache kein Impfi ins Instagram rein. Ich sag, ich erzähle einfach in dem Podcast ewig lange, wie geil dieser Experience war. Damit auch alle sagen, yeah, ich gehe mich jetzt, lass mich jetzt impfen. Aber
ja, also
das Problem
meine,
ist ja die Terminvergabe einfach.
Wer hier von unseren Zuschauern, also ich meine, ja, Termin ist ja nochmal eine andere Geschichte, ne? Wenn man einen bekommt, herzlichen Glückwunsch. Wenn nicht, dann später auf jeden Fall nochmal versuchen. Aber wer sich hier von unseren Zuschauern nicht impfen lässt, ja, also und da keinen guten Grund für hat, der möchte ja nochmal, der kann nochmal gesondert antreten hier, da gibt's dann erstmal links, rechts gepaddelt und dann kann er sich mal erklären.
Weil ja, oder Corona kriegen.
Genau, das wäre die Alternative, genau. Also das war ja auch hier, Drosten hat das ja ganz klar gesagt in seinem Podcast, was ich eine schöne Aussage fand. Wer sich aktiv gegen die Impfung entscheidet, entscheidet sich aktiv für eine Infektion.
Ja.
Also ich hatte
das
letzte Woche.
Das dachte ich mir schon immer.
Ich hatte, bei mir war der ein Heizungsmonteur da letzte Woche zur Wartung. Mhm. Und da kam er auch sofort ohne Maske an und so weiter und dann habe ich auch so gefragt, und alles gut überstanden, so man hat Smalltalk macht dann irgendwie mit den Leuten.
Ja.
Und bis jetzt, ja, kann er leider kein Homeoffice machen, meinte der. Dann, ja, klar, nachvollziehbar. Und hab dann gefragt, und auch schon geimpft? Nee, also das weiß ich auch gar nicht, ob ich das will. Ich warte lieber, bis alle anderen geimpft sind, dann kann mir auch nichts passieren. Und dann hat irgendwie keine Lust mehr hatte, mich irgendwie weiter zu unterhalten über dieses Thema. Das, ja.
Ja, aber ich meine, was willst du machen? Ne? Also das sind dieselben Leute, die jetzt immer noch keine Maske tragen beim Einkaufen oder so. Das ist jetzt anderthalb Jahre, tut mir leid, da kann ich dann auch nicht mehr irgendwie, da bringe ich auch die Energie nicht mehr auf.
Er hat mir dann auch noch erzählt, dass ja jetzt derjenige in Großbritannien, der zuerst geimpft wurde, irgendwie verstorben wäre auch.
Ja, der war auch irgendwie 800 Jahre alt oder so.
Genau, ich bin nicht darauf eingegangen. Das hätte doch nichts gebracht. Ich hätte fragen können, na und wirklich jetzt auch an der Impfung oder einfach, weil er 100 Jahre war oder so. Aber nee, ich habe es einfach gelassen.
Ja, das ist wahrscheinlich auch gesünder, also einfach für die geistige Gesundheit in dem Moment.
Ja. Ja.
Da haben wir den
jetzt bin ich mal gespannt,
eigentlich.
Ich wollte bloß mal gerade sagen, hattet ihr Nebenwirkungen hattet ihr nicht, außer spontane Tränenausbrüche?
Genau. Heulen? Nee, ich hatte so.
Ich habe von einigen gehört, dass jetzt irgendwie, oder von den wenigen, die ich kenne, die irgendwie die zweite Impfung gekriegt haben, dass die zweite Impfung dann wohl nochmal relativ doll reinhauen soll. Da bin ich schon mal gespannt.
Ich hatte so ein Gefühl wie Muskelkater an der Stelle, wo die Impfung war, so 10x10 Zentimeter, aber das war halt auch überhaupt nicht schlimm. Also man hat bloß halt gemerkt, dass da was reingepiekst wurde, ne? Also es war jetzt nicht irgendwie durch den Impfstoff. Aber ich habe auch gehört, also gerade das, was wir hier fancy-mäßig bekommen haben, Carsten, ne, Moderna.
Ich habe ja BioNTech.
Hattest du nicht auch Moderna?
Ach, Quatsch.
Nee, sag mal, ernst jetzt?
Nee, ich hatte BioNTech.
Ne? Ach so, warum habe ich denn bei mir abgespeichert im Kopf, dass du auch, bin ich hier der Einzige mit Moderna?
Das heißt, komm mir Nati, glaube ich, habe ich gelesen in meinem guten.
Ja, genau. Ich muss erst mal gucken, ob ich das richtige Impf gekriegt habe. Das ist gar nicht BioNTech.
auf jeden Fall.
Anja, du hast Astra, oder was?
Nee, Anja war in der Arena, die hat auch BioNTech.
Ich hatte ursprünglich Astra und dann haben die den, also ich wollte eigentlich am 4. April zur Astra-Impfung und dann sagten die aber am 2. April oder so, das lassen wir mal mit den jungen Frauen. Und haben auch dann alle Termine damals abgesagt.
Ja, stimmt.
Und
ich dachte, wir haben jetzt von jedem eins hier.
Und dann habe ich dann halt ins Internet reingeguckt und dann hieß es, ja, für BioNTech haben wir am 25. Mai und das war halt in dem Fall, als ich das gemacht habe, 1. 2. April oder irgendwas, ne? Ich so, na gut, okay. Und dann habe ich mich da eingetragen bei der Arena und ich dachte, das schaffst du jetzt, ziehst du durch.
So lange halte ich durch.
Ja, weil ich hatte ja diesen Code da per Post zu bekommen, diesen, hey, Sie sind übrigens Risikogruppe, yay! Sie dürfen sich schon impfen
super.
Lassen. Dann, aber war es halt so.
Stand da bei dir auch drin, dass ein Arzt das gesagt hat? Weil ich hab eine Freundin, die hat auch so einen Code bekommen und da stand einfach nur drin, so Einladung, ne, so mit diesem Einladungscode und da stand drin, ein Arzt, also die kommen ja von einer kassenärztlichen Vereinigung, diese Einladungscodes und da stand drin, ein Arzt hat uns gesagt, dass sie zu einer Risikogruppe gehören. So, aber nicht, also aus Datenschutzgründen, ne, die dürfen wir nicht weitergeben, warum und welcher Arzt? War das erstmal so, Moment, warum? Welcher Arzt und was habe ich denn? So nach dem Motto, dass ich hier irgendwie Risikogruppe wäre. Also das war dann so ein bisschen komisch, aber ja, man freut sich ja doch, dass man einfach den Code bekommt.
von Dilek Kaleitschi bekommen, direkt von ihr, statt sie von ihr unterschrieben.
Persönlich vorbeigebracht.
Ja. Nee, und da stand halt nur genau, sie sind, ich glaube, durch die Kassenärztliche Vereinigung, ja, ist uns bekannt, dass, aber nicht, dass ein Arzt, weil ich bin nicht, ehrlich gesagt, wenn ich ganz ehrlich bin hier, weil jetzt sind wir hier gerade, ich bin ja offen gerade hier. Ich weiß auch nicht genau, was da der Grund ist, warum ich Risikopatientin bin. Das ist,
so, es gibt aber zwar verunsichert das nicht ein total ein bisschen so?
Deswegen sage ich, also ich hatte mich ehrlich wahnsinnig verunsichert, auch in dem Moment, als ich das erste Mal Gutscheine für Masken bekommen habe, weil ich offensichtlich zu
Also du wusstest, du weißt gar nicht, dass du Risikopatient bist, oder was?
Ich hätte das nicht,
erst
nee.
Jetzt, ach ja, okay.
Nee, das habe ich durch diese Sachen da erfahren. Und das ist sehr interessant gewesen, weil wenn man dann halt auch überlegt, wie man sich so dann auf einmal, wenn man es dann so rausfindet, so dann auch doch ein bisschen anders verhält und dann überlegt, ob man das mit dem Homeoffice nochmal anspricht.
So. Jungs, ich habe hier erfahren, dass ich Risikopatientin bin.
Nein, alles gut. Also ich kann es vermuten. Ich glaube auch, dass das mit einer, das ist so ein Erbdingens-Dinge hier, wenn man so, ich bin sehr thromboseanfällig, wenn ich lange im Flugzeug sitze, da muss ich so Strümpfchen anziehen.
Dann sei mal froh, dass du den Astra nicht genommen hast.
So eine Blutgerinnungsstörung ist das. Das haben wirklich, glaube ich, wohl viele Menschen. Also ja, deswegen sind wohl auch viele Risikogruppen. Ich gehe davon aus, dass das da ist. Ne? Aber
so, und das ist irgendwo
ist
bei
ja
der
egal.
Krankenkasse vermerkt? Und
nee, das weiß, das weiß dein Arzt, dein behandelnder Arzt und die KVs, also die Kassenärztlichen Vereinigungen, an die wird das gemeldet von den Ärzten, wer sozusagen von ihren Patienten Risikopatient ist. Also
was?
Ja.
Nee.
Doch, doch.
Ich habe doch keinen Arzt.
Na, aber irgendwer wird dich ja damit mal diagnostiziert haben.
Ich dachte, dass das die Krankenkasse war. Nee. Ach, das ist ja interessant. Mensch, hier tun sie alles ja wirklich.
Also soweit ich weiß, also zumindest ist das der Ablauf, der mir dann erklärt wurde, ist der Arzt derjenige, der sagt, hier ist die Liste von meinen Patientinnen, die irgendwie Risikopatienten sind und aus folgenden Gründen, also oder die Gründe, glaube ich, gibt er gar nicht an, sondern er sagt nur die Namen und in welche, es gab doch so drei Prioritätsgruppen, bevor die Priorisierung aufgehoben wurde und dann halt werden die da einsortiert und kriegen die Einladung oder haben die Einladung gekriegt. Aber wo und wer und wo ist halt im Nachhinein, weil dann immer eine Information mehr verloren geht auf dem Weg, weil halt Datenschutz, ne, du darfst halt, der Arzt darf nicht sagen, was du hast, weil das ist ja Vertrauensverhältnis zwischen dir und dem Arzt. Er darf nur sagen, dass du Risikopatientin bist und die Kassenärztliche Vereinigung darf dann nur weitergeben, dass du jetzt in eine Prio-Gruppe gehörst und dann kriegst du die Einladung und da steht dann halt drin, ein Arzt hat uns mitgeteilt, dass sie da dazugehören.
Es wurde uns zugetragen.
Ja, genau. Das sind so. Und dadurch, dass du das im Zweifel gar nicht beeinflussen kannst, weil der Arzt das halt einfach macht, ne, und nicht auf deine Veranlassung hin, wirkt das dann halt so verunsichernd, wenn man dann da sitzt und sagt so, oh Gott, was habe ich denn? Wer und was weiß der, was ich nicht weiß?
Ich war der Meinung, das wird irgendwie aufgrund der Abrechnungen von den Krankenkassen irgendwie dann festgelegt.
Nee, das wird das kommt ja dann erst später, wenn der, also du gehst ja dann hin und musst ja dann deine Krankenkassenkarte vorlegen, ne, also und dass du geimpft wurdest und die Impfung wird dann abgerechnet. So. Aber das ist dann einfach nur eine Impfung nach Schlüssel so und so, die halt ganz normal wie alle Impfungen auch abgerechnet wird. Ich weiß nicht, ob es da für die Corona-Impfung was Besonderes gibt, ich glaube nicht, aber das ist dann ja wieder der Weg zurück sozusagen. Da wird dann die Krankenkasse eingeschaltet.
Okay. Krass.
Deswegen, ich fand den Brief auch so, ich habe das auch so gesehen und dachte so, also ich würde mir Sorgen machen, wenn ich da so, da steht dann so, ja, sie sind ja voll die Risikogruppe, dabei ist es vielleicht gar nicht so wild, ne? Also es gibt ja schon Risikomerkmale, die wirklich ganz schön schlecht sind, so, wenn man dann Corona bekommt und einige, die halt einfach nur so, okay, ja, es ist vielleicht ein bisschen krasserer Verlauf, wenn man es dann bekommt, aber ansonsten ist alles gut. Aber leider steht
crazy.
Das nirgends. Ja. Und wenn
wieder
du halt
was
nicht,
gelernt.
Und wenn du halt wie Anja, ne, so wie Anja und ich, so keinen Hausarzt und du weißt im Zweifel auch gar nicht, wer dich da gemeldet hat und warum, ist das so ein bisschen so. Oh.
Ja.
Naja.
Ja.
Also,
soweit zu Corona. Ne?
Holt euch einen Termin.
Genau.
Ich hoffe, dass auch alle Leute außerhalb Berlins gute Erfahrungen gemacht haben oder machen werden.
Genau, für die Leute in Berlin, das ist jetzt natürlich ein bisschen doof, weil ist wirklich bloß in Berlin, werde ich mal eine Seite verlinken, die nennt sich impfstoff.link, wo man für die Impf Impfzentren, also nicht für die Privatpatienten, für die Privatpraxen, aber für die Impfzentren, da wird einem mitgeteilt, wenn es da freie Termine gibt. Also da muss man dann nicht die ganzen Impfzentren irgendwie manuell abklappern hier bei Dr. Lipp oder wie die, ne, wie, ist da irgendwie, besorgt man sich ja die Termine. Sondern
Dorffeuer auf F5.
Ja, eben auch nicht, sondern man muss einfach nur diese Seite offen halten und dann wird ein neuer Termin sofort angezeigt, wenn er da ist. Und dann kann man, also so haben auch ganz viele Freunde von mir Impftermine bekommen jetzt in den nächsten Monaten, die sonst ein bisschen schwieriger, also weil dann muss man ja da irgendwie in solchen virtuellen Warteschlangen stehen und so.
Ja.
Werde ich mal verlinken, vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen. Aber ist leider nur
aber
für
sowas
Berlin.
Gibt's in Hamburg auch, glaube ich.
Ja.
Und das, genau, das sollten wir machen. Sollten wir alle machen.
So alle
ach,
impfen gehen.
Abgefahren. Auch die, die einen gelben Ausweis haben.
Ja, wieso denn nicht?
Das wollte ich noch erzählen. Dann hat die Assistentin, die auch wirklich sich scheckig gelacht hat, also immer ganz kurz nochmal hier. Wir,
das
ist also ja
wir sollten das vielleicht
Tradition.
Auch erklären, oder? Was wir eigentlich meinen
genau.
mit rotem Ausweis.
Genau, also der rote Ausweis ist der Impfausweis, den man bekommt, wenn man in der DDR geboren wurde. Dann direkt am einen Tag später, steht ein Tag nach meinem Geburtstag, wurde der ausgestellt. Mhm. Egal. Und da sind vorne, erstens auf der ersten Seite steht Name und Adresse und irgendein Supercode oder so, irgendeine Identifikationsnummer oder so.
Der DDR-Supercode.
Alles schön ordentlich mit einem Füller oder so eingetragen. Die Adresse wiederum ist allerdings 4-5 Mal durchgestrichen und dann auch nochmal überklebt, weil ich halt doch sehr häufig umgezogen bin, auch bis ins Jahr 98. Danach habe ich dann auch mir keine Mühe mehr gemacht. Und dann kommen erstmal so ein paar Seiten von wegen, wann man das erste Mal beim Kinderarzt war, wann man das zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste. Das ist wie so ein kleines Buch, wo halt wirklich auch jeder Arztbesuch drin festgehalten wird. Und
stimmt,
ganz
das war nicht
viele,
nur ein Impfausweis, ne? Das war so.
Genau,
für die
und ganz
ersten.
Viele Seiten sind nur dafür vorgesehen. Und dann kommen ganz, ganz hinten so 2-3 Seiten für Kinderlähmung und Tetanus und Röteln, Masern, weiß ich nicht. Also so extra schön, so Seiten, wo es darum geht zu katalogisieren, welche Impfung man denn da wann bekommen hat. Auch teilweise noch ordentlich mit dem Füller da so eingetragen und unterschrieben. Und später merkst du, dann kommen so ein paar Stempel, dann kommen diese kleinen Klebis. Und die Frau, die aber die Assistentin, die das auch so ultra amüsant fand mit dem kleinen roten Buch, die Dominus hat aber dann nicht ordentlich angeguckt, sondern hat dann diesen kommen wir Nati-Klebi, hat sie dann erstmal schön irgendwie hinter den letzten Arztbesuch von 1994 geklebt. Und nicht ganz hinten, wo die Impfungen hinkommen, ne? Also, nee, aber das habe ich mir überhaupt nochmal angeschaut. Ich wusste gar nicht, dass das wirklich wie so eine kleine Krankenakte war, die man offensichtlich mit nach Hause nehmen konnte oder, ja, wo man immer alles so katalogisiert hat.
Aber genau. Dieses rote Büchlein ist halt wirklich,
die
genau, dieser Impfpass,
der DDR.
So mit so einem festen Einbund auch und vorne noch geprägt, wirklich mit Hammerzirkel-Ehrenkranz. Ne?
Genau.
Meiner war zusätzlich noch, genau, meiner war zusätzlich immer noch in so einem, was hat der für eine Größe, A6 oder so, ne? Mhm. Eingeschlagen in so einer armeegrünen Heftfolie, die man halt auch für die Schulhefte
hat. Das hat aber Mutti gemacht, oder? Das war nicht.
Das hat Mutti gemacht, ja. Aber ist immer noch drum. Ist auch gut, weil der ansonsten total auseinanderfallen würde. Ja, aber es hat genau wie was habe ich in meinem Schwimmausweis hier, wie sagt man denn, heute würde man Seepferdchen sagen, früher hieß es einfach die
Schwimmprüfung, oder? War das nicht?
Schwimmprüfung, Grundstufe.
Schwimmpass? Das hieß auch Pass.
Leistungsstufe 1 bis 3, ich habe es ja irgendwie nur bis zu 1 geschafft.
Also. hast du Silber, Bronze, Silber,
nee,
Gold?
Nicht.
Was war
nee,
die erste Stufe? War das schon nach einem Ringtauchen?
Also da müsste ich mal nachgucken. Nächste Folge, ich bereite mich drauf vor.
Alles klar.
Dann gucke ich mal. Das mit dem Ringtauchen war, glaube ich, bei der Grundstufe. Also jetzt beim Seepferdchen ist es so, weiß ich jetzt von meinen Kindern, dass man da nach einem Ring tauchen musste.
Ja,
genau.
Und
so
muss man früher auch, glaube ich.
Also. Schulterhohem, tiefem Wasser. Ja. Ja, ich weiß aber nicht, da gab es so Grundstufe und dann Leistungsstufe 1, 2, 3 und Leistungsstufe 3 war irgendwie schon, weiß nicht, da musste es schon 400 Meter schwimmen oder so. Das hätte niemals geschafft, schaffe ich heute noch nicht.
Nee, bei uns hieß das Bronze, Silber, Gold. Und Gold war cool,
du
wenn
du den
hast ein
Seepferdchen gemacht, oder? Also das, was nach Seepferdchen kommt dann, oder?
Na, das Seepferdchen hätte ich, das war glaube ich, also das hätte dann irgendwie, das, da muss irgendwie tatsächlich irgendwie das Wendejahr dann drauf gefallen sein, weil ich habe das Seepferdchen irgendwie übersprungen und habe dann Bronze, Silber, Gold gemacht. Und wenn man Gold hat, dann war man auch Rettungsschwimmer. Das war cool. Guck mal auch beim DLRG schwimmen.
Bist du aber nicht.
Ja.
Kannst jetzt nicht im Landwehrkanal irgendwie die Achtung vom Klappstuhl aufspringen und so.
Ich war doch sogar im Schwimmverein jahrelang.
Ach so.
Da kriegt man das einfach so hinterhergeschmissen.
Ich bin Leistungssportlerin gewesen. Nee, das habe ich dann, das macht man dann irgendwie. Erst macht man das, dann zweiten das. Weiß ich nicht, gab es dann irgendwann dazu. Also wir mussten schon auch die Übungen dazu machen. Also wir mussten dann auch Leute retten.
Also ich habe gerade mal nachgeguckt, die LRG, ne, Frühschwimmer, das Seepferdchen ist Sprung vom Beckenrand mit 25 Meter Schwimmen und Heraufholen eines Gegenstandes aus schultertiefem Wasser, das, was du meintest. Ne? Also quasi den Ring einfach aufheben, sozusagen.
Ja. Wenn man drin steht. Mit Fuß angeln und hoch rein.
Genau. Bronze ist Sprung kopfwärts, also da geht's dann schon Köppi vom Beckenrand und 15 Minuten Schwimmen. Und dabei mindestens 200 Meter schwimmen, also 200 Meter in 15 Minuten.
Ja, aber.
Und dann Ringtauchen in 2 Meter Wassertiefe.
Ja, ist doch.
Und welche schwimmen, egal was, ob man Brust oder Rücken oder Kraul oder was?
Von den 200 Metern, die dabei zurückgelegt werden müssen, 150 in Bauch- oder Rückenlage oder in einer erkennbaren Schwimmart und 50 Meter
Hund.
In, genau,
ich mach den Hund.
Und 50 Meter in einer anderen Körperlage. Das ist dann so, wenn du nicht mehr kannst.
Nur noch treiben lassen.
Genau. Oh, aber hier schreiben sie extra dazu, Wechsel der Körperlage während des Schwimmens ohne Festhalten. Das heißt, das kannst du nicht an den Rand kurz und dann so, jetzt mache ich einfach so weiter.
Ah ja, stimmt. Jetzt, wo du das erzählst.
Nachdem ich als Kind immer Alfons Zitterbacke verschlungen habe, hatte ich totale Angst vor dem Körper. Und das ich nie. Kennt ihr ja bestimmt die Geschichte, oder? Als guter DDR-Bürger?
Nee.
Alfons Zitterbacke, den
Alfons Zitterbacke
kenn
ich
üben muss.
Ja, aber die Kopfsprung.
Da gibt es eine Episode, da muss er den Kopfsprung üben und geht mit seinem Papa ins Freibad. Und traut sich aber nicht runter und der Papa macht es ihm immer vor und springt irgendwann runter und torpediert da unten irgendwie einen Menschen, der da durchtaucht. oder was, Alfons Zitterbacke selber, ich weiß es nicht genau mehr. Jedenfalls taucht dann dieser Schwimmer da auf und droht, genau, Alfons Zitterbacke hat den torpediert, als er irgendwie dann reingesprungen ist. Und
ach so,
und
der war
dann
ein alter Freund von seinem Vater, ne? War das?
Genau, der droht dann mit Schlägen und dann stellen sie fest, dass das irgendwie ein Freund vom Vater ist und die gehen dann saufen irgendwo da am Beckenrand. Und in der Zeit lernt Alfons Zitterbacke Kopfsprung.
Genau.
Aus Versehen, glaube ich auch.
Ja, er wird irgendwie, so. Er springt dann, weil er keinen anderen Ausweg hat oder so. Wird
ja,
an den Rand gedrängt.
Besoffen?
Und dann, nee, er ist.
Alfons Zitterbacke hat nicht besoffen. Nee. Sein Vater.
Der Vater geht dann Pommes essen und saufen mit dem alten Schulfreund oder so und dann springt dann eins ums andere Mal vom Beckenrand und dann ist der Vater, glaube ich, am Ende ganz stolz, dass er ihm Kopfsprung beigebracht hat, obwohl er gar nichts damit zu tun hatte.
Die kommen dann noch nach Hause und die Mama fragt noch, ob alles super geklappt oder ob alles geklappt hat und Alfons ist halt total aufgeregt, sagt, ja, alles super und dann fragst du als nächstes, warum der Vater nach Bier stinkt. Oder so.
Und gab es Pommes in der DDR?
Ja, natürlich.
Ja, oder? Und ich kann mich, glaube ich, erinnern, dass wir Pommes gegessen haben in der DDR.
Ja.
Na, ich habe, also witzigerweise, ich habe, das zieht sich ja, ich hoffe, wenn Corona vorbei ist, dann reden wir auch nicht mehr darüber. Ich sortiere ja immer noch aus. Und hab dann neulich das Buch Alfons Zitterbacke, da ist so ein Typ drauf mit einem Pferd irgendwie auf dem Cover, in diese Ich sortiere Bücher aus Kiste gepackt. Das muss irgendwie noch von meiner Mutter sein.
Kann ich das haben?
Klar kannst du es haben, weil ich war so, das liegt hier schon seit 30 Jahren, trage ich das irgendwie mit mir rum, aber ich habe es nie gelesen und ich glaube, das habe ich von meiner Mutter bekommen.
Da ist ein Typ, war das nicht mit seinem Fußball auf dem Cover, wo er den Fußball…
Es gibt zwei oder drei Bücher.
Musste man die sammeln?
Zwei Bücher gab es, glaube ich. Und dann irgendwann in den 2000ern habe ich dann mal durch Zufall festgestellt, dass es noch ein drittes gab, was dann irgendwie geschrieben wurde, um 2000 rum. Es gab irgendwie Alfons Zitterbacke neueste Erlebnisse und dann
einen
dritten Teil.
Was? Krass, wusste ich gar nicht.
Ich habe noch so eins, das heißt Ottokar Domer.
Ja.
Kennt
ihr
das auch?
Ja, klar.
Das ist ja praktisch so ähnlich, ne?
Ist das nicht, ist das nicht aus dem Westen?
Ich wollte gerade sagen, es ist nicht der West-Alfons.
Ja,
aber vielleicht bin ich das total
überlegt. Ich habe halt diese beiden Bücher von meiner Mutter offensichtlich oder von meinem Vater übernommen und habe wahrscheinlich irgendwie gedacht, ich würde die mal lesen. Aber habe ich nie gemacht und kann damit überhaupt nichts anfangen, habe da gar keinen Bezug.
Obwohl, es ist angeblich aus dem Eulenspiegel Verlag, also könnte es doch aus dem Osten sein. Aber mir war das auch immer so, als wäre das Alfons Zitterbacke in anders gewesen.
Der brave Schüler Ottokar, ne?
Ja.
Ist das richtig?
Ich glaube, ja.
Dann schnür ich dir mal ein kleines Paket kosten. Christisch, weil die kann man nämlich auch nicht mehr einscannen bei Rebuy oder
kennen die nicht, ne?
Da gibt es keine ISBN, das ist nix.
Genau. Kein Strichcode drauf, ja.
Da kann ich nicht mehr mitmachen.
Dem Zitterbug-Buch, was wir zu Hause haben, habe ich irgendwie von meinem Vater übernommen. Das hat er selber gekriegt von seinem Patenonkel. Und da ist noch eine Widmung vorne drin. Meinem lieben Patenkind Wolfgang. Zum Geburtstag 1958 oder so. So sieht das Buch auch schon aus. Ja.
Nee, meins ist natürlich super erhalten.
Na klar.
Das ist ja
wie neu.
Aus den 80ern, aus den 70ern.
Kaum gelesen.
Genau, das niedrige.
Was letzte Preis.
Ich habe immer nur das Hörbuch gehört. Ist denn, als wir noch alle in Bibliotheken und so gegangen sind, in der DDR, könnt ihr euch noch an den Zauberer der Smaragdenstadt erinnern?
Irgendwas sagt mir das.
Das war die Ostversion, wenn man so will. Eigentlich ist es ein russisches Buch von Der Zauberer von Oz, was ja der Zauberer der Smaragdenstadt. Also ist ja, Oz ist ja auch diese grüne Smaragdenstadt, wo die da hin sind, ne? Das junge Mädchen aus Kansas mit ihrem, was war das? Heuschrecke, hätte ich beinahe gesagt.
Blechmann.
Dem Holzfäller, der Vogelscheuche, ihrem Hund und noch einem. Irgendwie.
Blechmann.
Da habe ich doch gerade schon gesagt.
Vogelscheuche.
Ja, und der Löwe, der Mut haben wollte, ne? Erinnert euch. So. Und das habe ich mir damals in der DDR aus der Bibliothek ausgeliehen und gelesen, fand das total super. Und da gab es dann irgendwie 800 noch Fortsetzungen davon. Also das war eine ganze Reihe von Kinderbüchern. Ich habe den Autor leider vergessen. Muss mal nachgucken, vielleicht finden wir mal. Wolkow, genau, Wolkow hieß er, Alexander Wolkow. Und das war eine ganze, also da konnte man Regalmeter mit füllen. Und dann, als ich dann nach der Wende rausgefunden habe, dass das quasi eine Version, sag ich mal, von einer Geschichte aus dem Westen war, wo es aber nur ein Buch gab, das fand ich dann krass, weil das war ja im Prinzip die nachgemacht und ein bisschen entschärft für den russischen Markt, den Sowjetmarkt so und den Ostmarkt und dann aber fortgeführt, die Geschichte. Ne? Also wie gesagt, da gibt es irgendwie, ich weiß gar nicht wie viele Bücher, aber bestimmt 5, 6, 7 oder so, ja, während es ja der Zauberer von Ost nur ein so ein popeliges, weltberühmtes Buch ist.
Ich habe leider mich zu Tode gegruselt bei dem Zauberer von Oz und gleich in der ersten Szene, dass ich dann schreiend und heulend, genau, dass ich halt auch nie das Buch irgendwie dann lesen würde, weil ich hatte diese erste Filmszene gesehen mit diesem schlimmen Sturm und im Haus, was da auf eine Person rauffällt und dann nur noch die roten Schuhe rausgucken. Und das hat mit mir so eine Angst.
Das war die erste Hexe, ne, dieser Tod, ja. Tod gemacht wurde.
Und irgendwie dachte ich aber, dass die doch irgendwie zusammengehören. Und ich habe es wahrscheinlich nicht verstanden. Auf jeden Fall hatte ich Angst, dann Waisenkind zu werden. Also alleine so
die, Moment. Die weil du Angst hattest, dass deine Eltern von einem Haus getroffen werden? Oder weil du Angst hattest, dass du von einem Haus weggetragen wirst?
Nein, also irgendwie so, dass ich auf jeden Fall so getrennt werde. Und so, dass halt dass eine von beiden irgendwie tot ist oder man halt irgendwie durch einen schlimmen Sturm irgendwo hingerät. Und dann mit so fremden Leuten, die man auf dem Feld kennengelernt hat und so eine Blech, so ein Büchsenmann da ist. Und das fand ich dann, ich glaube da, als sie das erste Mal dann irgendwie des Weges ging, da den gelben Vater, ich weiß nicht, auf jeden Fall mehr habe ich mir nicht gemerkt. Es hat mich so traumatisiert, dass ich mich nie wieder mit der Geschichte befasst habe, weil ich wirklich Angst hatte, dass das passieren könnte, dass ich ein Waisenkind werde. Ich war meine größte Angst in der Kindheit war auch, ich werde ein Waisenkind und muss uns heilen.
Das kann ich auch total nachvollziehen, weil es gab ja mal, ich weiß nicht, heutzutage ist das ja wahrscheinlich alles so ein bisschen schärfter, aber früher, wenn in so Filmen oder so, sind ja Waisenhäuser immer die schlimmsten Orte der Welt gewesen, oder? Also das, was man so aus dem Mainstream-Medien oder so aus der Popkultur mitgekriegt hat. Waisenhäuser oder auch so Foster Parents.
Charles Dickens.
Ja, na gut, das ist ja dann gleich das Krasse. Aber selbst wenn es irgendwie gar nicht darum geht, wie schlimm das staatliche Waisensystem ist, war das immer düster. Man hatte immer irgendwelche Nonnen, die sich irgendwie um einen gekümmert haben und das war immer furchtbar. Also ich kann mich
Man musste
immer
einen Riesenschlaf sehen genau. Mit 1000 anderen sein und es gab immer dieselbe dünne Suppe zu essen.
Und einen grauen Schleim oder so, genau. Ja. Also ich kann mich an keinen Film, Buch oder so, whatever, erinnern, wo Waisenhäuser irgendwie ein Ort waren, wo man gerne hätte sein wollen. Das war immer furchtbar. Und ich glaube, das prägt auch so ein bisschen, wenn man das so immer vorgesetzt bekommt.
Ich wollte nochmal nachreichen, also Oskar Dommer.
Genau. Danke, bitte.
Ist in der Tschechoslowakei geboren und aufgewachsen und hat halt mit Ottokar Dommer, Otto K. Dommer, also anders. Der Otto
Jetzt
Häuser.
Macht er mal einen Familienbaum. Stammbaum. Genau.
Der Otto Häuser, der diese Bücher geschrieben hat, oder alias Otto K. Dommer, ist in der Tschechoslowakei groß geworden. Und der hat in der Reihe Otto K. Dommer den satirischen Alltag einer ostdeutschen Schule und Familie beschrieben. Also ist auf jeden Fall kein West.
Okay.
Da habe ich irgendwas. Und er lebte in Schöneiche bei Berlin. Ha, cool.
Otto K. Dommer.
ja, der Otto Häuser, der Otto K. Dommer alias. Ja. Ich habe den irgendwie westdeutsch untergeordnet, aber
ja, ich
untergeordnet,
auch.
Aber das heißt ja. Man lernt ja nicht aus, auch bei Expertengespräche.
Dafür sind wir hier. Ja, dass wir ja. Jetzt mal was.
Also ist ein witziges Buch, steht da, ja.
Wir können das für euch googeln.
Live googeln.
Ja, aber das ist auch sehr, sehr dünne Seiten mit sehr kleiner Schrift. Das sah mir nichts. Das hat mich
schreckt erstmal ab.
Wenig Bilder.
Ja, also da haben wir mehr erhofft. Weil draußen ist so eine Illustration. Da denkt man ja, Mensch, da kommt noch was. Aber nee, kaum nichts mehr. Im Otto-Korb. Ich habe auch noch andere schöne DDR-Jugend- und Kinderbücher, die ich auch tatsächlich gelesen habe. Also die eher so, die habe ich aber auch aussortiert. Aber ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Bei meinem Büchertisch hier in meiner Hood, ne, im Richard Kiez, da hieß es dann, bitte keine Bücher aus der DDR mit abgeben.
Was? Was ist das für eine?
Keine DDR-Literatur abgeben.
Was ist das für eine Diskriminierung?
Ja, weiß ich
so
auch nicht. Ich erst
so
überlegt.
Schöne DDR-Literatur. Also jetzt natürlich, also wenn es so ein bisschen, sagen wir mal, in die plakative Richtung geht, muss man sozusagen, ja. in den Populismus und in die Bildung, so Richtung FDJ und so, da ist vielleicht ein bisschen schwierig, das sehe ich ein, aber es gibt so
Timur
viele schöne...
Und sein Tor.
Ja, genau. Es gibt so viele schöne Fantasy-Literatur, also was man heute Fantasy nennen würde. Damals hieß das wahrscheinlich
ja.
Irgendwie VIB... Fantasiekombinat.
Verlag für die
so.
Frau.
Genau.
Gehirngespinst.
Na, es sind, ja, wahrscheinlich wird das der Grund sein. Oder dann stand, oder sie sind älter als von 1958 irgendwie. So, weiß nicht, ich habe erst so gedacht, na, vielleicht werden die so zugeramscht. Oder ich habe keine Ahnung, kriegen immer wieder dasselbe Buch, weil es gab ja nur 10 Bücher in der DDR oder irgendwie sowas.
Doch.
Ich weiß es nicht. Nee, aber ich weiß nicht, was für...
12. Hören Sie mal her, junge Frau.
Was für Gedanken dahinter stecken, weil ich habe zum Beispiel ein Buch, das heißt Die Mädcheninsel. Da geht es um eine.
Das ich, den Film habe ich gesehen, aber ich glaube, das war.
Da gibt es einen Film zu?
Das war nach 23 Uhr auf Sat.1 damals. Ich glaube, das war ein anderer Film.
Ja, wollte ich ja sagen. Nee, das glaube ich nicht. Weil es nämlich auch, da geht es nämlich um eine junge Dame, die sozusagen das Abitur gerade macht und sich entscheiden muss, soll sie mit dem Detlef durchbrennen, der aus Potsdam-Mittelmark kommt und sie selber aber in. Pankow wohnt oder so, wo ich auch mal dachte, boah, ey, was ist das so für eine Beziehung, ne? Wenn du aus Potsdam nach Pankow wolltest früher, da konntest du ja nicht durch Berlin fahren, da musstest du ja außen drumrum durch Brandenburg, um die Frau dann zu sehen, da mit einem Bummelzug, na egal. Oder ob sie halt doch lieber die große Volga-Rundfahrt macht und dann im Anschluss dann irgendein tolles Studium annimmt oder aufnimmt oder beginnt. Und das ist aber eigentlich eine sehr schöne Coming-of-Age-Geschichte von so einer jungen Frau, ne, die halt vor dem, und das muss ich nämlich wirklich sagen, weil diese Bücher habe ich in meiner Jugend jetzt nicht so viel mitbekommen, dass irgendwie, dass so eine Frau so das im Mittelpunkt dieser, einer Geschichte steht, die halt überlegt, oh, soll ich jetzt mit dem Typen was machen? Oder soll ich eigentlich selber meine Karriere angehen? Oder, soll ich eigentlich nach Tschechien ins Ausland gehen und da mein irgendwie das tolle Studium irgendwas machen? Und das fand ich super, super spannend. Und da sind auch sehr explizit die ersten Kuschelversuche, beschrieben. Das zum Beispiel habe ich noch auf, ich weiß nicht, wir sind ja explicit, ne, wenn sich da ja. So sexuelle Andungen anbahnen.
Das ist ja
und
schon
das zum Beispiel, das habe ich zum Beispiel auch nochmal aufgehoben, weil ich glaube zwar auch nicht, dass ich das nochmal lesen werde, aber, und da habe ich, glaube ich, ja, aber das wäre vielleicht sowas, wo dann schon auch zwischendurch klar wird, wenn du dem sozialistischen Staat irgendwie was bringen willst, dann solltest du den und den Karriereweg einschlagen. Ich glaube, das wird schon so ein bisschen unterschwellig mitgegeben, aber na gut, hat mir ja nicht geschadet, ne? Sag ich mal.
Hofft man. Das,
ja.
Und die Langzeitfolgen sind ja noch nicht, so erkundet.
Das heißt, glaube ich, Julia einfach. Und da geht es auch um so eine junge Frau in der Pubertät, die sich zwischen zwei Männern nicht entscheiden oder jungen Burschen nicht entscheiden kann. Der eine hat eine Simi. Ja.
Oh.
und kommt aus Schwedt an der Oder.
Da würde ich aber, ich wollte gerade sagen, mit Simson war das, ne? Ja. Den würde ich nehmen, aber aus Schwedt an, das ist schon ein bisschen schwierig.
Und so, dann, also das war
aber
schon.
Aber ist denn, wo hast du denn so eine Bücher her?
Die sind alle von meinen Tanten oder so. Mama irgendwie wahrscheinlich
zu mir gekommen. Von den Flockentanten.
Ja, also gehe ich mal von aus. Das eine, also gerade diese Pubertätsliteratur aus den Ende 70er, Anfang 80er müssen von meiner Mutter oder meiner Tante sein, ganz sicher.
Hattet ihr so Pubertätsliteratur? Also nicht wo es so um hier Kuschelanleitungen und so geht, sondern was ihr in der Pubertät gelesen habt, was ihr bis heute noch so verklärt habt, erinnert euch dran, das, was wahrscheinlich, wenn man es heute lesen würde, gar nicht mehr so toll ist, aber dadurch, dass ihr es damals gelesen habt, so nostalgisch verblendet in Erinnerung habt? Also bei mir ist es zum Beispiel.
Also wo ist auch in der Story da? Entschuldigung. Also
nee, nicht
Story
unbedingt.
Auch.
Also kann, aber nicht notwendigerweise, nee. Aber also bei mir ist es Karl May. Ich hab ja auch regalmeterweise Karl May gelesen früher, weil es einfach so total, da war ich fasziniert von Winnetou und den ganzen Abenteuergeschichten und dann im Nahen Osten und durchs wilde Kurdistan und so. Aber ich glaube, wenn man die heute liest, ist alles ganz furchtbar. Das ist, glaube ich, alles von Rassismus bis hin zu Kolonialdenken, bis hin zu ganz, ganz furchtbaren komischen Geschichten. Der war ja auch nie da, ne? Das muss man ja auch immer dazu sagen. Hat hier alle im Gefängnis geschrieben. Das ist so der frühe Frank Schätzing, ne? Das war so alles so ein bisschen ganz furchtbar.
Nee, kann mich nicht erinnern.
Ja, habt ihr sowas nie gehabt?
So
ich hab ja,
doch. Also
wo du heute noch dran zurückdenkst und denkst, ach, das habe ich geliebt damals, und wenn du dann irgendwie der Meinung bist, das heute deinem Sohn zu geben, so, und dann mal reinschmökerst, wo du dann denkst, oh nee, das kann ich ihm nicht geben.
Nö, also so Bücher, die ich wirklich geliebt habe, das war eher so Kindheit, aber als ich dann in der Pubertät war, da habe ich dann halt so die üblichen Verdächtigen gelesen. Was war das hier so? Christian Kracht und hier der andere Benjamin von Stuckrad-Barre und die ganzen Pop-Jungs
das hast du,
da, die da
du hast, die Pop-Jungs. Du hast Stuckrad-Barre in der Pubertät gelesen. Das ist auch schwierig, ja. Glaube ich. Ja. Ich habe das hatte ich so in den frühen 20ern. Da war das. Also nicht, dass es dadurch besser wurde, aber da hatte ich so ein bisschen Distanz da schon zu.
Nö, Soloalbum Blackbox kam, glaube ich, raus. Da war ich ja 13, 14 oder 15.
Das ist alles so traurig.
Und ich habe auch mit 13 oder ich glaube sogar mit 12 schon das erste Mal Wir Kinder vom Bahnhof Zoo gelesen. Mhm. Also da muss ich auch jedem sagen, das ist irre. Das ist ein irres Buch einfach. Aber es habe ich natürlich nicht geliebt. Aber es hat mich fix und fertig gemacht.
Ja. Ja.
Aber ich habe halt so Sachen halt gelesen. Oder Reinhard Götz und so Kram. Dann, glaube ich.
Haben sie, also haben sie euch auch vor Wir Kinder vom Bahnhof Zoo und so, da haben sie bei uns in der Schule immer gesagt, denn da immer ganz vorsichtig sein mit dem Lesen, ne? Also das ist ja, da wirst du quasi sofort drogenabhängig, wenn du da nur die ersten 10
beim Lesen
schon. Beim Lesen, wenn du die ersten 10 Seiten reinschmökerst. Und das war immer so, das hatte so einen Ruf bei uns, so Wir Kinder. Und dann habe ich es mal gelesen und dann dachte ich auch so, ja, also es hat mich auch fertig gemacht, weil es eine wirklich krasse Geschichte ist. Aber es war jetzt nicht irgendwie halb so schlimm, wie sie alle getan haben, dass es
also ich
du hast
glaube,
heute noch keine Tränen in den Augen, wenn du
richtig, genau.
Ich habe sowieso in der Zeit eher so Sachen, ich habe sogar dieses eine komische, so ein Sex in the City mäßiges Buch gelesen, was mir in der Cosmopolitan empfohlen wurde, als ich so 16 war. Irgend so Sachen, die man im Sommerurlaub so wegliest.
Ja.
Und sonst hat man halt diese ganzen Sachen gelesen, die man in der Schule eh lesen musste. Und da war zum Beispiel sehr prägend auch, nehmen wir Kinder vom Bahnhof Zoo, Die Wolke, aber das muss ich noch erwähnen, Wir Kinder vom Bahnhof Zoo.
Die Wolke oder die Welle, wollte ich sagen.
Die Wolke, aber Wir Kinder von Bahnhof Zoo war keine Literatur aus der Schule, das hat in der Schule niemand gelesen oder es war
da
jetzt
mussten
nicht,
wir den Film gucken und da kannte ich das Buch gar nicht, Kinder vom Bahnhof Zoo, und dann wir haben halt gleich einen Film vorgestellt gekriegt und den fand ich auch schon ziemlich hart, da waren wir halt auch 12, 13 oder so. Mhm. Wahrscheinlich.
Nee, ich muss sagen, ja. Dass ich das Buch gelesen habe, hat mich wahrscheinlich davor bewahrt, eben nicht mal eben irgendwie so age-abhängig zu werden oder so. Also weiß ich nicht, aber es war so beeindruckend. Und auch den Film, den habe ich mir danach nämlich in der Kinderbibliothek auf Video ausgeliehen. Also in meiner Bibliothek noch auf einer VHS. Und der war dann nochmal ein Zacken schärfer. Ja, da dachte, ei, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und apropos, jetzt kam auch die Serie, da kann ich zumindest die letzten beiden Episoden empfehlen. Aber Die Wolke, das das war auch so, da ging es um den Super-GAU, das ist auch ein Buch, was, glaube ich, Ende der 80er geschrieben wurde, und da ging es um Super-GAU, der aber in Deutschland passierte.
Okay.
Und die Geschichte einer jungen Frau, die versucht, also ein junges Mädchen, das versucht irgendwie ihre Geschwister oder ihre Familie wiederzufinden und halt in dem Buch beschrieben wird, wie sie eigentlich nach und nach an Krebs erkrankt, sozusagen, weil sie komplett verstrahlt ist und alle ihre Mitglieder, und es wird so knallhart geschildert, wie in Deutschland so ein Super-GAU aussehen würde, was das halt bedeuten würde für das Land. Ich habe wirklich, es war so schlimm für mich und so prägend, aber es hat mich, glaube ich, auch wirklich so, ich sag mal, meiner politischen Meinung, was Atomkraft betrifft, geprägt. Aber das würde ich halt auch nicht nochmal lesen.
Aber ich glaube, ich kann mich ganz, ganz dunkel dran erinnern. Entweder haben wir den, da gab es auch einen Film von, oder? Das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Ich glaube, entweder haben wir den Film gesehen.
Kann sein.
Oder auch irgendwie zumindest das besprochen in der Schule. Aber irgendwie kommt mir das ganz dunkel bekannt vor, die Wolke.
Also ich habe mich immer ganz sehr, sehr schwer getan mit Lektüre, die man in der Schule lesen musste. Immer wenn der Zwang da war, war für mich das Buch automatisch schon scheiße. Egal, ob es dann eigentlich gar nicht so schlecht gewesen wäre, war erstmal Zwang blöd. Aber ich find's krass, was du so, Anja, für Bücher gelesen hast in dem Alter. Also meine Bücher, die ich gelesen habe mit 13, 14, waren so die vier von der Pizzabande oder oder so, weiß nicht, drei Fragezeichen vielleicht sogar noch oder so, was, wenn so eine Sachen, weißt du?
Nee, ich muss sagen, so mit 13 so krasser, hat das aufgehört.
Krasses Kind.
Okay. Mit 13 habe ich angefangen, wirklich Kinderliteratur zu lesen. Ich habe vorher ganz viel Fünf Freunde immer gelesen. Oder mein Lieblingsbuch, was ich wirklich 10-mal gelesen habe, war Bläulichs Fahrt ins Blaue. Habe ich mir immer wieder aus der Bibliothek ausgeliehen. Immer wieder. Und dann irgendwann gab es einen Punkt, da habe ich es das letzte Mal ausgeliehen und habe gemerkt, irgendwie gibt mir die Geschichte nichts mehr. Es war so eine Kindergeschichte halt. Obwohl ich wirklich so oft, und da habe ich so richtig gemerkt, alles klar, ich bin jetzt wohl in der Pubertät. Naja, dann muss ich jetzt damit abschließen. Also, was haben wir denn hier in der anderen Ecke?
Die Wolke.
Die Kinder vom Bahnhof Zoo.
Genau.
Ah ja.
Ich bin jetzt 13, jetzt kann ich hier auch mal die Drogen lesen.
Es war wirklich leider genau so, ja, dass ich da irgendwie mit Punktschlag 13 oder 13,5 oder so auf einmal komplett absurden Scheiß gelesen habe, den ich teilweise auch nicht verstanden habe.
Und hat deine Mama da eigentlich drauf geachtet oder nicht? Also nicht drauf geachtet, aber so hat die das gesehen, was du gelesen hast und das dann vielleicht ein bisschen mit eingeordnet? Also gerade sowas wie die Kinder vom Bahnhof Zoo könnte man ja vielleicht mit 13 auch noch in den falschen Hals bekommen, oder? Also ist ja so ein bisschen schwierig.
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das auf jeden Fall immer im Blick hatte, aber die hat sich dazu nicht geäußert. Okay. Also wenn sie, also ich glaube, gerade bei Kindern vom Bahnhof Zoo hat sie noch sowas gesagt wie, ja, wenn du da irgendwie drüber reden willst, dann sag Bescheid.
Oh, immerhin.
So, aber an sich hat die sich wahrscheinlich auch, war die glücklich darüber, dass das Kind dieses Buch liest.
Dass sie jetzt endlich Bläulichs Fahrt ins Blaue weggelegt
hat. Oh, habe ich das geliebt, ey. Da sind die mit so einem VW-Bus, sind die da durch die Gegend gefahren. Und der Typ mit so ganz vielen Leuten und alle hatten gute Laune und haben so kleine Abenteuer erlebt. Und ach Mensch, ach, das war so schön. Nee, und ich glaube, da hat sie sich gedacht, ja, das ist doch gut, wenn sie das jetzt liest, dann ist sie abgeschreckt und dann ist das Thema durch mit den Drogen. Dann wird die damit gar nicht erst anfangen.
Wenn die wüsste.
Er kann mir keiner erzählen, dass jemand dieses Buch liest und danach sagt, boah, geil, jetzt setze ich mir einen Schuss. Das ist nicht so.
Nee.
Das kann mir keiner sagen. Das geht nicht. Das kann nicht sein. Es ist so eine eindringliche Schilderung des, wie man auf Entzug ist, oder ist auch eine starke Schilderung, wie geil das Gefühl ist und so. Aber wie es dich dann gepackt hat, wenn die Sucht einschlägt und man sich dann eben als 14-jähriges Mädchen an den Bahnhof stellt, um halt erwachsene, ekelhafte alte Männer zu befriedigen für Geld, für Minigeld, um dann sich wieder einen Schuss, da denkst du halt auch so, okay, alles klar, ich weiß Bescheid, habe ich verstanden, ohne mich.
Könnt ihr machen, ich mach nicht mit. Und wenn du dann, fünf Jahre später, die lernen alle, wenn das alles so ein bisschen verblichen ist, da kam mir dann Trainspotting, ne, als Aufforschungskurs.
Ja, stimmt. Aber dann als Film, genau.
Genau.
Ja, das stimmt. Das kam genau dann da so danach, ja. Das stimmt. Ich habe auch so angefangen in der Zeit dann so Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg zu lesen. Also nicht die, wo es jetzt darum geht, wie hat Hitler die Macht ergriffen.
In der Hoffnung, dass du keinen Weltkrieg anfängst.
Sondern eher so, ich weiß gar nicht mehr, ich weiß zum Beispiel Ime und Iago habe ich dann gelesen. Das war ja so eine Geschichte zwischen einem lesbischen Paar, die eine ist Jüdin, die andere eben nicht. und die dann irgendwie versucht, die zu retten und alles und die so eine ganz schlimme, oder an die Tagebuch der Anne Frank und so habe ich dann gelesen und weiß nicht, so Sachen. Mhm. Ich auch gedacht habe, was für ein Quatsch, also ist kein Quatsch, aber es hat ist eigentlich ganz schön düster, ne, was man so
ja,
in
aber
so einer Pubertät sich da angetan hat.
Aber ich fand, also ich würde auch immer sagen, dass das, also ich bin mir immer, also je älter ich werde, desto unsicherer werde ich mir, wie jung man Kinder, die es ja dann mit 13 immer noch sind, mit sowas konfrontieren sollte. Aber das ist, glaube ich, auch einfach meine, ne, früher hatte ich immer gesagt, hier, gib mir alles und so fort, ne? Alles ab 18, ich bin jetzt 11, ich weiß, wie die Welt geht. Ich kann damit umgehen. Gib mir die ab 18 Sachen. Aber heutzutage ist das wahrscheinlich, bin ich ja auch unsicherer geworden, sage ich mal so. Also ich weiß nicht, Carsten, wie du das siehst, wenn dein Sohn jetzt mit solchen Büchern ankäme oder halt auch Filmen, je nachdem.
Sie fangen jetzt an der Schule, sind ja jetzt 13, die fangen jetzt in der Schule auch an mit so Kurzgeschichten über die Themen aus dem Zweiten Weltkrieg irgendwie. Ja.
Na gut, das ist ja auch immer noch in Deutschland, jetzt ist ja die Zeit, wo er dann bis zum Abitur nur noch Nationalsozialismus und Zweiter
genau,
Weltkrieg.
Nichts anderes mehr. Da bin ich immer gespannt, Entschuldigung, wenn ich jetzt deine Frage gerade nicht so beantworte, ob die halt auch aus der zum Beispiel über Sachen, 11. September oder so, ob das dann auch irgendwie zum Schulstoff gehören wird oder so, was bei uns natürlich nicht dabei sein konnte, aus Gründen.
Sollte
wie sich halt dieser Geschichtsunterricht entwickeln wird oder ob das halt auch bloß so in so einer Nebenstory erwähnt wird, dann im Zuge von, weiß ich nicht, Amerika der 2000er oder so. Es wird interessant sein zu sehen. Keine Ahnung. Er hat sich ja eigentlich, seitdem er irgendwie zur Schule gekommen ist, immer darauf gefreut, dass irgendwann die Mondlandung besprochen wird, weil er da sehr affin ist irgendwie. Und da hat aber seine Geschichtslehrerin schon gesagt, nee, dass das halt höchstens mal für ein paar Minuten oder für eine Stunde irgendwie nötig wird.
Muss er doch wieder Apollo 13 gucken.
Genau. Nee, ansonsten bin ich also schon dafür, dass er, wenn er sich dafür interessiert, unterstütze ich total, aber ich würde vielleicht versuchen zu vermeiden, dass er halt nur die N24 oder Welt, weiß nicht, wie der Sender jetzt heißt, Reportagen guckt, die irgendwie dort rund um die Uhr laufen.
Aus sind die jugendfrei?
Weiß nicht. Ansonsten würde ich es auch unterstützen, aber wenn er da so ist wie dann wird er wahrscheinlich erst spät dazu kommen.
Gut. Aber was wäre denn zum Beispiel jetzt, wenn entweder dein Sohn oder deine Tochter mit hier ihr Kinder vom Bahnhof Zoo ankäme und sagt, das habe ich gehört, ist toll, lese ich jetzt. Wäre das okay?
Also bei meiner Tochter, gut, die ist zu klein, da kann ich mir nicht vorstellen, aber beim Großen das ist natürlich okay, weil ich glaube auch, wie gesagt, er ist jetzt in dem Alter, wo ich den Film schon gucken musste. In der Schule. Das muss irgendwie in der 7., 8. Klasse gewesen sein, weißt du, wo sie gesagt haben, jetzt können wir euch noch davor bewahren, dass ihr morgen zum Bahnhof Zoo fahrt.
Sofort passiert, wenn man da nicht aufpasst, ja.
Ja, oder zur Kurfürstenstraße, da geht's ja ab, Da habe ich ja zum ersten Mal das Wort Babystrich gelernt.
Auf der Kurfürstenstraße?
Nee, in dem Buch.
Ach so.
Nee, würde ich.
Das stimmt.
Hätte ich kein Problem.
Ich habe ganz viel so Berlin-Literatur. Also ich wollte immer irgendwas lesen, was irgendwo in Berlin spielt. Das hat sich das daraus auch resultiert. So, das kam dann auch noch.
Da bist du ja im Zweiten Weltkrieg gut aufgehoben.
Genau, und dann wollte ich immer so ein bisschen wissen, wie sie, oder ich habe auch dann irgendwie so andere, hier wie Jakob der Lügner, der Autor von Jakob der Lügner, der hat auch noch ein anderes Buch geschrieben, was ich dann gelesen habe, was in der DDR spielte, oder Hermann Kant, die Aula, weil ich verstehen wollte, wie das so ein bisschen damals funktioniert hat und so, aber richtig verstanden habe ich das alles nicht.
Aber das war jetzt nicht mit 13 dann, oder?
Nee, aber so in der Pubertät, also dann bis 15, 16, ja. Wow.
Respekt. Du hattest dann du warst dann diejenige mit dem Bücherschrank voller Akademikertitel, die sie dann aber auch wirklich gelesen hat, im Zweifel.
Ja.
Weil manche stellen sich dann einfach so die Bücher rein und so und nachdem noch eingeschweißt, weißt du, so, einfach so, um sie im Regal zu haben.
Ja. Ja, aber das hat mich irgendwie interessiert. Und Charles Dickens habe ich auch ganz viel. Ich gucke gerade hier rechts ins Bücherregal und weiß halt, welche Regalboden sozusagen ausschließlich Bücher sind, die ich vor 20 Jahren gelesen habe. Und nie wieder danach, aber die stehen halt immer noch. Und da war jetzt ja sowas auch.
Aber ich bin auch so, ich kann mich auch ganz schwer, weil du ja auch meintest, du sortierst gerade aus, ne? Also jetzt nicht nur aus Nostalgiegründen, sondern einfach generell. Ich weiß nicht, warum das bei Büchern bei mir so ist. Ich kann mich von Büchern extrem schlecht trennen. Also.
Ja, schon schwer, ne?
Ich schmeiße sie sowieso nicht weg. Wenn, dann gebe ich sie halt weiter, ne? Einfach irgendwie, Also ich habe noch nie, muss ich dazu sagen, ich habe noch nie so eine Obstkiste mit Büchern in den Flur gestellt, so zu verschenken, weil ich das immer ganz furchtbar finde, weil zum BSR-Hof bringen kann ich so selber. Aber das ist so, das wäre dann so mein Mittel der Wahl, weil dann hat dir vielleicht noch jemand was davon.
Ich habe auch schon gedacht, ich würde gerne mal wirklich so einen Flohmarktstand machen und dann sage ich halt jedes Buch einen Euro oder 50 Cent oder so. Ich wäre damit auch nichts verdient, aber ich will es halt nicht wegschmeißen.
Oder so einen kostenlosen Flohmarktstand, ne? Wo man
ja, das so ginge auch.
Hier das alles umsonst. Genau.
Ja, aber das Problem an Flohmärkten ist,
jetzt
man
kommt's.
Muss extrem früh aufstehen an einem Sonntag, also am heiligen, ich schlafe bis in die Unendlichkeitstag. Muss man irgendwie um 6.30 Uhr oder so schon dann da sein, dann muss man da seinen Stand aufbauen oder finden, dann drapiert man da die Sachen hin und dann genau, musst du ja auch noch eine Standmiete zahlen und dann, das kostet ja irgendwie auch, weiß ich nicht, wie viel Geld, also das, was du einnimmst, steckst du ja eh in die Standmiete, wenn du was einnimmst. Und dann, ja, eigentlich ist das schon, das ist das einzige Problem, dass man so extrem früh aufstehen muss und dann muss man die Sachen natürlich noch hinkarren.
Ja.
Frühmorgens um 6.
An einem Sonntag. An einem Sonntag.
Und dann gibt es da keine Toiletten. Wenn du mal musst, was machst du denn da?
Na, auf dem Boxi hier gäbe es ja das öffentliche Klo für 50 Cent.
Ah ja, ich denke natürlich wieder hier an meinen Markt, der hier bei mir am Maybachufer wäre. Aber ja, stimmt, Boxi. Boxi interessieren sich die Leute vielleicht auch für DDR-Literatur.
Eventuell.
Und oder da hat der Bevölkerungsaustausch auch schon stark stattgefunden. Ne?
Alles durchgentrifiziert hier.
So an sich.
Keine DDR-Bürger mehr. Nee, aber ich war einmal in meinem Leben als Verkäufer auf dem Flohmarkt, also als Verkäufer, als jemand, der, da war ich irgendwie, keine Ahnung, also auf jeden Fall noch unter 20 und glaube auch noch nicht volljährig. Und da habe ich alle meine Spielsachen verkauft. So die meine Eltern haben irgendwann gesagt, so jetzt hier, die Kammer ist voll, ja, es ist zu viel. Und die haben glücklicherweise, da danke ich ihnen heute noch für, nicht selber das Heft in die Hand genommen und einfach still und heimlich meine Spielsachen verkauft, sondern die haben dann halt gesagt, so pass auf, wir mieten uns jetzt hier mal so eine, stellt sich hier mit einer Decke auf dem Flohmarkt und verkaufst die. Und dann habe ich sogar, glaube ich, noch ein bisschen Taschengeldaufbesserung davon getragen. Weil irgendwie als kleiner Junge, der irgendwie seine Spielsachen verkauft, das ist gleich nochmal so ein Verkaufsargument mehr irgendwie auf so Flohmärkten. Da kommen dann die Leute und kaufen auch mal aus Mitleid was.
Habe ich auch mal gemacht.
Ich habe einmal einen Flohmarkt mitgemacht, da waren wir schon Eltern und haben irgendwie so die Kindersachen verkauft, so aus den ersten Lebensjahren unserer Kinder. Und das war irgendwie hier im Forum Köpenick, wo auch an einem Sonntag ganz früh aufstehen, den ganzen Tag da rumstehen. Und da ist dann halt so, dass es irgendwie, keine Ahnung, 200 Stände gibt und ja. Eine Milliarde Menschen da durchlaufen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir eine Standmiete bezahlen mussten, wahrscheinlich schon ein paar Euro. Und wir haben halt irgendwie am Ende des Tages nach 8 Stunden oder 10 Stunden, keine Ahnung, 140 Euro eingenommen, was halt wenig ist für den Aufwand Nutzen, den man dann hat irgendwie. Na, habe ich auch gesagt, nie wieder. Jetzt verkaufen wir irgendwie nur noch über Kleinanzeigen und selbst da ist ja immer schon schwer mit diskutieren und so, was ist letzter Preis? Festpreis, aber was ist letzter Preis?
Naja, aber handeln, ne, muss ja lohnen. Also ich würde ja, auch immer, also vielleicht nicht mit diesen Worten, aber immer versuchen nochmal zu fragen, okay, also hier, was du stehst, hast 50 eingestellt, ich gebe dir einen Zehner.
Ja.
Da musst du erstmal was zu sagen, ne?
Ja.
Also ich muss sagen, ich habe auch, als ich so, da war ich auch noch ein Kind und habe mit einer Freundin zusammen, haben wir dann auch festgestellt, das eine oder andere Spielzeug hier bringt's irgendwie nicht mehr, spielen wir eh nicht mehr mit, wird voll. Und da hatten die Eltern in meiner Freundin hatten sich so einen Stand gemietet, am Färbeliner Platz war das, glaube ich. Also auch, weiß ich noch, wie wir Friedrichshainer Kinder halt damals, Mittekind war ich da schon, so, was, wo bitte? Wo fahren wir jetzt hin? Und dann sind wir 1000 Jahre durch die Stadt gefahren und haben da unseren Stand gehabt. Und dann habe ich mit meiner Freundin zusammen, haben wir unsere ganzen Spielsachen drapiert. Und da kamen die Leute und haben uns da die Sachen abgekauft. Und ich muss sagen, das war eine total, also dass ich das jetzt noch so präsent habe, das war eine ganz spannende Erfahrung. So, ich hatte das Gefühl, wow, jetzt bin ich groß. Jetzt nehme ich Geld ein. Ich verdiene mein eigenes Geld.
Bin geschäftssüchtig.
Und genau, und unterhalte mich mit erwachsenen Menschen über den Preis dieser Dinge, die mir mal wichtig waren, zu dem Zeitpunkt halt wirklich. Und die geben mir auch noch Geld dafür.
Die Idioten.
Es war Wahnsinn, wie diese Erfahrung war so cool, so dieses aha, so funktioniert also das Leben. Und dann hatten wir so eine kleine Geldkassette auch, die hat meine Mama mir extra noch vorher, damit ich sie mal abschließen kann. Und da haben wir schön zack, zack die ganzen Monetas reingemacht. Das war so geil. Und danach haben wir uns, glaube ich, auch ein neues Spielzeug gekauft oder so. Aber es war auf jeden Fall so ganz toll, auch dieses Zeug loszuwerden und dann nur noch mit ein paar Kleinigkeiten irgendwie wieder zurückzufahren. Und dann
neues Platz Spielzeug für Neues zu haben. Also aber das klingt ja nach, so cool, nach einer durchaus viel, viel angenehmereren ersten Erfahrung, als Carsten sie gerade beschrieben hat. Obwohl es vermutlich deutlich erwachsen weniger Geld war.
Ja, ja, und dann war ich erwachsen und habe das erste Mal das mit einer Freundin gemacht, die dann gesagt hat, ja, ich mache da wieder einen, kommst du auch? Und dann wollen wir. Und dann und die sagte zu mir, wir treffen uns 6:30 Uhr. Und ich sag, das ist nicht dein Ernst, das können wir nicht machen. Das geht nicht.
Das geht schon rein aus religiösen Gründen nicht.
Ja. Genau, heiliger Sonntag. Ja, und das war dann wirklich so ein bisschen, und dann steht man da und friert und ich habe ja, die alte Schaustellerin in mir hat auch irgendwann einfach diesen, ich stehe an einem Marktstand, Ding auch abgeschlossen. Das ist einfach nicht mehr meine Sache. Das ist
nicht mehr deine Szene.
Ja. Ist vorbei.
Ist auch so krass, ne? Wenn man da irgendwie, also ich bewundere ja immer so heimlich, auch wenn du immer früher, als du immer von deinen Weihnachtsmarkterfahrungen erzählt hast, ne, so Schausteller und so fahrendes Volk und so, das ist schon auch, das muss man auch wollen, glaube ich. Ich glaube, so richtig toll ist das nicht. Also so als Lebensstil, sag ich mal.
Das glaube ich auch. Also ich habe auch das Gefühl, dass diese sehr eingeschworene Gruppe, die das, also zu dem Zeitpunkt waren es so ganz eingeschworene Gemeinschaft, das fand ich schon ziemlich cool, so die Schausteller.
War da auch eine bärtige Frau dabei?
ganz sicher. Aber es war halt auch echt ein Milieu, ich sage jetzt bewusst das Wort, weil indem ich wusste, hier willst du keine Karriere machen. Also das ist nichts.
Nichts für längerfristig.
Also selbst wenn, natürlich halt die Losbudenleute, also man hat dann ganz klar gemerkt, also die mit der Losbude, die haben halt auch die größten Wagen mit den ganzen Preisen, die machen auch eine sehr, sehr hohe Marge und man hat auch gemerkt, okay, der fährt halt das Auto privat und der vom Autoscooter fährt dieses, also nicht nur weil er ein Autoscooter hat, sondern man hat schon gesehen, dass wir mit unseren Zuckerwatte-Sachen zum Beispiel nicht so viel eingenommen oder einen anderen Lebensstil hatten.
Ne?
Ja, genau, man ist dann und die haben teilweise, ging es denen damals auch echt gut. Aber, also, dass die auch gerade so einen Winter, du musst ja auch einen Winter irgendwie schaffen, 3 Monate lang, wo du eigentlich keine Einnahmen hast.
Na, aber es und gibt ja, also gerade so die Flohmarkt-Szene, ne, wo es ja auch Leute gibt, die jeden, also die professionell oder hauptberuflich auf Flohmärkten verkaufen, ne, das sind ja so Trödler, die sind ja da auch auf jedem Flohmarkt und die gibt's ja auch im Winter, also da kannst du ja dann auch.
Ja, aber du meinst jetzt Schausteller. Ich finde, das Schausteller
okay, ja,
ist was anderes als Marktleute.
Das stimmt, das ist richtig. Ja. Aber es ist so ein bisschen von den Dynamiken her, glaube ich, die gleiche Szene. Also die gleiche Art und Weise. Natürlich sind andere Inhalte und wahrscheinlich auch nochmal andere Herausforderungen, sag ich mal, die man sich stellen muss, aber so von der Sache her, du hast halt immer die halt immer den Harald, die stehen immer nebeneinander, weißt du, die haben immer den Stand nebeneinander und dann bringt die Gitti immer den Kaffee und der Harald immer die Kekse.
Ja, das gibt's schon auch, aber gerade die halt, das sind ja Händler einfach, das sind einfach ordentliche Geschäftsleute, die halt wissen, wenn ich hier den Fisch frisch abpacke und das da raus, oder sagen wir mal, ich habe hier immer meine Platten, dann wieder im Trödelbereich zu bleiben. Und das ist der Dings, der steht immer an jedem Trödelmarkt und rotiert da immer oder so. Dann kennen die sich natürlich auch, aber es sind halt Händler, die meistens noch einen Laden haben oder oder weil die Trödelmarktleute, die allgemein Trödelmarktleute sind ja wirklich so auch viele dann, die sagen, hier, ich miete halt so einen Stand und schmeiß die Klamotten von meinen Kindern drauf. Oder die alten Sachen.
Aber ich weiß halt immer nicht, ob nicht die Mehrzahl wirklich die Professionellen, ne, die einfach irgendein Antiquitätengeschäft sonst im echten Leben haben sozusagen.
Genau.
Ich glaube so, die Vorstellung vom Flohmarkt, dass du da halt einfach Privatleute hast, die da einfach so den Keller ausräumen und dann Dachbodenfunde verkaufen und so. Ich glaube, das ist
unwissentlich den Van Gogh.
Genau. ich glaube, das ist auch schon länger nicht mehr so, oder? Du hast halt einfach professionelle Händler, die da das gleiche Angebot haben wie sonst bei eBay oder wie in ihrem Laden steht, oder?
Also ja, das stimmt schon. Ja, ja.
Das ist wollte gerade sagen, ist genau wie bei eBay nicht mehr den großen Fang machen wirst, wie es echt in
Dachbodenfund
Jahren war, wo du sagst, guck mal, die hier geschossen ab.
Ja, das ist auch leider das war mal, ich glaube, das hat eBay auch kultiviert, so ein bisschen, dieses ja. Image. Ich glaube, das war nie wirklich so. Aber, ja, das war tatsächlich so in den Anfangszeiten von eBay, wo man dann auch immer nochmal auf Schnäppchensuche bei eBay gegangen ist, ne? wo man sich nochmal durchgeklickt hat, ob jemand irgendwie den teuren MP3-Player doch unter Schallplattenspieler falsch einsortiert hat, was man nach dem Schnäppchen machen konnte oder so. Aber das hat auch ewig nicht mehr gemacht, irgendwie durch eBay. Also ich bin auch, muss ich dazu sagen, selbst wenn ich was suche, was ich kaufen will, bin ich eher selten bei eBay. Also das hat irgendwie abgenommen.
Ich finde die Website von eBay so hässlich, dass ich irgendwann da nicht mehr hingegangen bin, weil ich einfach diese Webseite so unerträglich hässlich fand. Ich will hier nicht rumscrollen auf dieser Seite. Dieses ist mir alles zu hässlich und diese vielen Knöpfe und die vielen Buttons. Und dann war so viel irgendwann auch immer so, wo du mich so richtig wusstest, ist jetzt hier irgendwie gesponsert der Post gerade oder was ist das überhaupt? Was hat das in meiner Suche zu suchen? Es war einfach vom Surf-Erlebnis, also die Shopping-Experience bei eBay hat mich irgendwann so abgefuckt, also richtig, wo ich so richtig bäh gemacht habe. Nie wieder. Ich habe einfach diese URL schon seit 1000 Jahren nicht mehr eingegeben.
Wobei, wenn es danach geht, muss ich auch ehrlich sagen, also die schlimmste Oberfläche, was so finden und sortieren und suchen und so von Dingen angeht, die ich kaufen will, hat ja immer noch Amazon.
Ja, stimmt, ist eigentlich auch nicht viel
und
besser.
Und da kaufe ich eigentlich relativ viel sogar. Das, was ja auch ein bisschen, wo man sich ja fast noch entschuldigen muss heutzutage für. Aber das ist auch eine der schlimmsten Seiten, die ich kenne und trotzdem eine der teuersten Seiten, also die den meisten Umsatz macht.
Da muss ich, aber genau die Beobachtung mache ich bei Amazon auch gerade schon, dass ich manchmal so mich erwische zu sagen, boah, das sieht ja aus wie hier dieses, als du damals bei eBay weggegangen bist.
So Amazon, hat jetzt, Amazon hat jetzt den Stand von eBay 1995 erreicht.
Ja, also eher so 2010, aber ja, es ist auf jeden Fall so ein, du hast total recht, Amazon ist auch so old geworden und irgendwie, man weiß immer gar nicht mehr so richtig, ich bin so richtige Verschwörungstheoretikerin, wenn es um Amazon-Bewertungen geht, weil man ständig irgendwie hört, dass die alle gekauft und geklüngelt sind. Und man weiß ja nicht, dann gucke ich mir das alles an und dann kommt auf einmal, man gibt irgendwas anderes ein. Ja, das ist eigentlich, stimmt, du hast eigentlich recht, das ist eigentlich auch keine schöne Seite. Ich gehe da oft drauf, um irgendwie vor allem Bewertungen zu lesen und entscheide mich aber oft dann für den Kauf woanders, also so, das hat sich bei mir umgekehrt. Früher ist man ja immer in den Laden gegangen, hat sich dann den
beraten lassen und dann online gekauft.
Und dann zu Hause schnell bei Amazon eingekauft. Und jetzt ist es eher so, dass ich mich so dann da schon informiere und dann gucke ich mal, dann weiß ich auch so, alles klar, da haben sie das und dann merke ich mir das und dann gehe ich in den Laden rein und dann gucke ich im
und
Laden.
Und sagst, aber bei Amazon, da kostet es nur so
viel. Nö, ach, das hat sich ja auch angeglichen eigentlich. Manchmal hat man ja sogar da im Point of Sale hat man ja da seine eigene, also da ist ja tatsächlich manchmal auch ein Schnäppchen noch mit drin oder so. Also ja, ich weiß nicht, das hat sich bei mir jetzt umgedreht, aber das liegt auch ein bisschen daran, dass ich gerne mittlerweile unter Menschen gehe.
Das ist aber auch erst aus dem letzten Jahr, ne? Also das war ja.
Ja, auf jeden Fall. Das wird sich bestimmt auch wieder ändern, wenn ich dann erstmal wieder in so einem Saturn bin.
Ich sag mal, 3-4 Wochen wird das vielleicht anhalten, ne? Dann hat sich das auch wieder erledigt.
Ja, also gerade bei Büchern, da nutze ich das, also es ist jetzt auch unangenehm, aber ich bin ja heute ehrlich, ich nutze es vor allem für Bücher leider ab und zu noch, weil die so schnell dann da sind.
Wobei da, und, warte mal, wie war das, da gab es da auch so ein, ich erzähl mal weiter, ich suche das mal kurz raus.
Also ich mache immer irgendwie so beides, also meist, ich gehe sehr viel in Buchläden und lass mich dann im Laden inspirieren und gehe mal mit dem Stapel raus. Aber wenn ich zum Beispiel eine Buchempfehlung über eine Zeitung lese oder im Radio höre, dann denke ich immer, oh ja, das Buch, das kaufst du dir mal. Und dann packe ich das auf meine Amazon-Wunschliste, damit ich das nicht vergesse, dass ich das haben will. Und dann in dem Moment denke ich, ach komm, bestell's. Und deswegen, also da muss ich sagen, das tue ich tatsächlich immer noch, weil und dann ist es ja am nächsten Tag da, wie absurd das ist, ne? Am nächsten Tag. Ist es da? Aber ich habe da mir ist sehr wichtig, dass Buchläden erhalten bleiben. Deswegen gehe ich auch regelmäßig in Buchläden rein und kaufe einfach ganz viele Sachen ein.
Egal, ob du sie brauchst oder nicht.
Na, ich brauche Bücher brauche ich immer. Ach so. Kann man immer schön.
So geht's mir ja mit Whiskyläden.
Ich will, dass die Whiskyläden erhalten bleiben. Deswegen gehe ich da immer rein und kaufe einfach irgendwas ein.
Nee, finde ich gut. Du finde ich gut.
Ja.
Finde ich auch. Ja, es ist. Es ist natürlich ein viel schöneres Kauferlebnis, so, also gerade auch Bücher, das ist wirklich viel geiler, wenn du mit irgendwie einem guten, es gibt so viele geile Buchläden und dann stöberst du da rum und da gibt es auch öfter mal ein Angebot und so, das ist schon viel geiler, aber wenn ich jetzt gezielt sage, ach, ich will ja noch das Buch von Dings kaufen, weil wo habe ich ja hier gelesen, dass der ein neues rausgebracht hat und ich will es eh haben, dann bestelle ich das auch schnell mal, muss schon sagen. Was ist denn der letzte Whisky, den du erworben hast, Carsten?
Ich habe mir am Freitag tatsächlich einen Whisky gekauft. Ne? Das war aber ein einfacher, so ein Daily.
For day drinking.
Ein Tom and Towel aus der Speyside-Region.
Aus Belfast-Region.
Klasse. Wie alt?
Warte, du bist nicht mein Alter. Das war, wie gesagt, ein Daily. Okay. Es stand kein Alter drauf, also muss er mindestens 3 gewesen sein.
Ja, und gepuncht wahrscheinlich.
Nee, das nicht. War schon Single Malt.
Hast du das nicht geblendet?
Ich habe mir eigentlich tatsächlich habe ich mir das nur deswegen gekauft, weil als Robert und ich in Schottland waren, wir genau in dem Ort genächtigt haben, aus dem jetzt auch der Whisky stammt. Und das fand ich irgendwie so.
Das war da, wo wir kostenlos gesoffen haben, ne? Weil die
wir sind in eine Bar auf Empfehlung eines Anwohners dort irgendwie in eine Bar oder in so ein Bed and Breakfast mit angeschlossener Bar geschickt worden. Da gab es, weiß nicht, locker 300 Sorten Whisky, oder
ja,
Robert?
Ja, das war da, also wo ich dein Whisky Wissen auf die Probe gestellt habe, ne? Ich habe ja immer, genau, na, das war ja immer so, da steht ja immer auf den Karten, ich weiß nicht, Anja, ob du schon mal in einer Bar wirklich Whisky getrunken hast oder ob du den nur selber kaufst. Aber
nee, auch in Schottland sogar.
In Schottland,
schon.
Da steht ja immer drunter, wonach das schmecken soll, ne? Und ich bin ja da ja. Eher so, sagen wir mal, nicht so bewandert, hab da nicht so eine wissende Zunge und ich glaube das ja immer nicht, dass man das wirklich rausschmecken kann und dass ich denke immer, dass man das nur schmeckt, weil es da drunter steht. Und dann habe ich halt gesagt, Carsten, pass auf, ich gehe jetzt mal zur Bar und hol dir einen Whisky und du sagst mir, wonach der schmeckt und ich sag dir nicht vorher, was da drunter stand, wonach der schmecken sollte. Und das sind immer 3 Geschmacksrichtungen und Carsten hat tatsächlich 2 von denen rausgeschmeckt. Also insofern kann es nicht ganz Bullshit
sein.
Ja, war ich auch ein bisschen stolz auf.
Ja, das waren immer so die Standardgeschmäcker, Toffee und
Vanille.
Zitrus.
genau. Ja, aber trotzdem.
Zitrusfrüchte.
Auch das schmecke ich ja nicht mal raus, selbst wenn man es mir sagt.
Brennt und schmeckt nach genau. Alkohol.
Aber das ist total witzig, dass du sagst, mein Lieblingswhisky Single Malt ist ja Dalwhinnie. Und seitdem mein Papa mir gesagt hat, oder ich irgendwo gelesen habe, ich glaube, ist ja egal, dass da eine Brombeernote drin ist, ist ja noch mehr mein Lieblingswhisky und ich schmecke das natürlich jetzt seitdem auch immer knallhart raus.
Oh, das schmeckt ja voll nach Brombeer.
Aha, da hat so eine Brombeernote, merkst du? Und das genauso biete ich das dann auch immer anderen Leuten an. Wenn ich da mal so, willst du ein Single Malt? Ich habe da was ganz, mein Daily ist ja da der Win. Und dann ist okay, ist nicht so torfig, kann ich dir empfehlen. Und dann trinken und dann sage ich, na und schmeckst du die Brombeernote, schmeckst du?
Ich hab einen Dalwhinnie da stehen, den werde ich dann heute Abend gleich mal verkosten. Nach der
Brombeere suchen. Der schmeckt nicht nach Brombeere.
Nee, ist so ein, das ist doch, der ist ganz toll, der ist ganz weich auch so, ne? Nicht so torfig, ganz, lecker.
Ach sorry, Carsten, ich habe unterbrochen jetzt. Erzähl mal, warum wir da kostenlos gesoffen haben.
Genau, und dann sind wir natürlich dann da auch in die Bar abends. Ich habe mich gefreut. Das war auch gar nicht so teuer. Also für so ein Gläschen Whisky waren meistens irgendwie 3 Pfund oder so. Das war in Ordnung. Also auch für ansonsten recht teure Whiskys, also wo dann die Flasche locker mal über 150 Pfund gekostet hätte oder so. Und ich habe mich dann mal ein bisschen durchprobiert und habe eigentlich gehofft, dass dann entsprechend natürlich auch der Barmann irgendwie uns da total weiterhelfen kann und mir so ein paar lecker Whiskys anbieten kann oder empfehlen kann. Aber leider war in dem Abend irgendwie so ein Jungspund, ne? Also wenn er 20 Jahre alt war, war er alt, der da irgendwie in der Bar gearbeitet hat und der stand irgendwie nur auf Cocktails. Der hat gesagt, ich trinke kein Whisky. Und immer wenn ich ihn halt auf die Reise geschickt habe aus der Getränkekarte mit den 300 Whiskys mir einen bestimmten zu bringen, musste auch immer sehr lange suchen irgendwie in seinem Regal, was wirklich groß war, also wenn da 300 Flaschen stehen. Und dann, weil wir ja da auch genächtigt haben, haben wir das halt irgendwie aufs Zimmer schreiben lassen. Bloß am nächsten Tag hat sich dafür keiner interessiert. Die haben bloß das Zimmer abgerechnet und das Frühstück. Und dann, seitdem haben wir gesucht. Also wir dürfen nicht mehr nach Schottland einreisen.
Genau.
Jedenfalls nicht nach Tomintau.
Ja,
am Flughafen hängen unsere Gesichter jetzt. Aber
ja, ich habe mich geärgert, dass ich mir da nicht total die Lampen ausgeschossen habe an dem Abend im Endeffekt, weil ich gedacht habe, irgendwann, reicht. Wissen nicht, was hat die gar getrunken? 4 Whiskys oder so.
Ja, 4 Whiskys oder so.
Ja. Aber da hätte ich natürlich noch die anderen 300 auch durchprobiert, ist ja ganz klar, wenn ich gewusst hätte, dass nichts was kostet.
Seitdem gibt es dieses Hotel auch nicht mehr, die sind jetzt pleite.
Ach, wann fahren wir wieder los, Robert?
Ihr könnt schon wieder, ne? Ja, wenn hier Dings vorbei ist, wenn wir mit unserer Impfung wieder reisen dürfen. Ich weiß gar nicht, wie sind denn die Bestimmungen ab August dann oder so? Da wissen wir auch noch nicht, ne, was dann ist.
Das wird ja wieder von
vollständig Geimpfte können rein und müssen nicht mehr ins Hotel oder
naja,
so. Ne?
Naja, aber guck mal, wenn du jetzt zum Beispiel nach Great Britain reisen willst,
war ja eh ein Visum,
dann,
ne?
Dann brauchst du erstmal noch das. Ja. Und dann ist ja da gerade die Mutante. Das heißt, wenn du aus Großbritannien zurück nach Deutschland willst, musst du erstmal musst dort zwei Wochen in Quarantäne, weil du aus Deutschland kommst, glaube ich, und musst hier auch nochmal zwei Wochen in Quarantäne.
Na, ich glaube, dass da zwei Wochen in Quarantäne kann man sich sparen, wenn man die Impfung nachweisen kann. Das ist ja bei den meisten Ländern so, also ich habe es jetzt bloß bei den Ländern, in die ich irgendwie gerne mal wieder reisen würde, also Island, Norwegen und so, da ist es tatsächlich so, dass wenn man geimpft ist und das auch nachweisen kann, dann muss man nicht vor Ort in Quarantäne. Der Rückreiseverkehr kann natürlich sein, dass man dann in Deutschland, wenn man aus einem Land kommt, wo irgendwie immer noch Risikogebiet ist, dass man da dann in Quarantäne muss. Das kann sein, ja.
Das ja, und ja wir nicht. Kriegen ja einen Digitalpass.
Ja, das glaube ich auch erst, wenn ich ihn sehe.
Ich denke, du hast einen Digitalpass. Hast du doch mal erzählt, der rote, oder?
Genau.
Ja, kannst du den nicht schnell mal eben programmieren?
Ja, natürlich, klar, da mache ich 800
Blockchains. Du machst doch was mit Computern.
Dann mache ich 800 Blockchains rein und dann ist das total sicher und keiner.
Das sag ich doch. Das
jede Impfung,
habe ich allen erzählt, der
genau,
heute kann
ja.
Das.
Jede Impfung ein NFT.
Ein Ethereum.
Richtig.
Kostet die. Genau. Kannst du gleich deine Wallet mit verknüpfen und so.
Ich habe apropos Wallet, ich habe ja letztens, also vorgestern tatsächlich, habe ich gelesen, hier von wegen den ganzen Testzentren, die ja jetzt nicht nur in Berlin, aber auch in Berlin überall aus den Boden sprießen, ne? Also es gibt ja jetzt keinen Friseursalon, der nicht auch gleichzeitig Testzentrum ist, gefühlt, ja, also wo du halt wirklich den kostenlosen Bürgertest gleich machen lassen kannst, den du vorlegen musst, um dann dich zum Friseur zu setzen. Und da gibt's ja jetzt die große Kritik hier, dass das alles mit Betrug ist und so, ne? Da hast du ja, da habe ich das erste Mal gelesen, wie einfach es ist. Ich beiß mich jetzt noch in Arsch, dass wir es nicht gemacht haben, Carsten. Ja. Weil so ein Testzentrum aufgemacht haben in den letzten Monaten. Weil das ist wohl, du musst da irgendwie so einen Online-Kurs machen. Das ist irgendwie so ein YouTube-Video, was du dir anguckst, wo dir gezeigt wird, wie du den Test, also wie du das abnimmst, ne? Ja. Den mit dem Tupfer, nicht Tupfer, sondern diesen Spachtel da, Wattestäbchen, ja. Das du in die Nase und in den Mund schieben musst. Und dann kannst du das bei der KV beantragen und sagen, ich hätte gern ein Testzentrum und das wurde, glaube ich, in 98% aller Fälle auch genehmigt und dann kannst du abrechnen. Dann musst du, weil Datenschutz und so, ne, du darfst ja nicht sagen, wen du getestet hast und was dabei rausgekommen ist, sondern du sagst einfach nur, ich habe heute 200 Leute getestet und musst es in vielen, vielen Fällen nicht mal nachweisen, dass du dir wirklich 200 Tests gekauft hast, was ja so eine relativ valide Gegenrechnung wäre, ne? So, ne, du hast 200 Tests auf Lager, deswegen kannst du auch 200 Tests machen. War nicht mal so dass du dann, und du konntest, glaube ich, 18 € pro Test abrechnen, ne? Also so irgendwie, wenn du dann sagst, so 200 Tests am Tag, 18 € sind irgendwie knapp 4.000 € pro Tag, die du dann überwiesen bekommst von KV oder beziehungsweise dann aus Steuergeldern.
Das ist Wahnsinn. Ja. Aber es ist halt wie so oft, ne? Warum bin ich nicht drauf gekommen?
Richtig. Ich meine, auf der anderen Seite, ich glaube schon, dass das alles noch aufgearbeitet wird und dass du da auch zumindest mit Strafzahlungen, wenn nicht gar Gefängnis belegt wirst, wenn du das alles gemacht hast. Also da bin ich ganz zuversichtlich, dass das in den kommenden Jahren alles noch aufgearbeitet wird und die dann nicht unbedingt eine schöne Zeit haben. Aber erstmal klingt das natürlich sehr verheißungsvoll.
Weißt du, wirklich Wahnsinn, innerhalb von gefühlt 2 oder 3 Wochen sind halt wirklich so viele Testzentren oder Stationen oder mobile Testzentren, also hier so in einem VW-Bus irgendwie.
Genau. Jeder, der noch irgendwie einen Camper rumstehen hatte,
ist auf dem Boden geploppt. Ja. Da habe ich immer schon so gedacht, na, Mensch, wenn man da jetzt hier nicht mal schnell einen Taler verdienen kann, das ist irgendwas komisch.
Ja. Deswegen gibt's die. Also ich meine, es macht natürlich auch total Sinn vor so größeren Geschäften, also so irgendwie Einkaufszentren oder hier bei Baumärkten oder so, ne, wo du dann auch den Test vorzeigen musst, um reinzukommen, wenn sie dann drauf achten. Das hatten wir ja letztes Mal schon, dass da nicht alle so hinterher sind, sag ich mal, dass du dann auch einen in der Nähe hast, wo du das gleich machen kannst. Und dann trinkst du noch eine Tasse Kaffee für eine Viertelstunde und dann hast du dein Testergebnis. Das macht schon Sinn, aber es ist auffällig, wie viel, wie viele und vor allem wo überall diese Testzentren jetzt auf einmal aufploppen. Ist schon krass, also. Ich habe ja auch schon.
Aber so, Bier so ist auch unten eins eingezogen bei mir.
Bei dir im Haus? Mhm. Echt? Kannst du jetzt einfach nur quasi über den Flur und dich testen lassen, oder wie?
Ja, im Prinzip. Und einen Kaffee dabei trinken.
Ja, das war sehr gemütlich.
Ja, also bei mir sind es vor allem hier ganz viele gastronomische Einrichtungen drumherum. Kneipen, vor allem die.
Die auch alle ihre eigenen Testzentren haben?
Die jetzt ein Testzentrum sind und die ja also vor allem noch keine Gastronomie erst wieder auf hatten, weil sie zum Beispiel keine Außengastronomie haben, weil es Kneipen sind.
Die dann ihre Räumlichkeiten einfach nutzen als Testzentrum. Mm.
Und, so. Ja. Und aber auch das Café hier unten, das hat sich auch einfach mal eine Wand eingezogen, so eine Paderwand aufgestellt. Und dann gehst du rechts rein zum Testen und links holst du ein Käffchen.
Sehr gut.
Und denkst du, aber ich mag die ja leider nicht. Die sind ja leider so unfassbar unhöfliche Menschen da unten. Weswegen die von mir auch testzentrumsmäßig nicht supported werden. Und ich immer noch. Dann lieber in die andere Kneipe. Also, weil man hat ja die Auswahl, wie ihr gerade beschrieben habt. Ne? Bei mir auf dem Edeka-Parkplatz gibt es einen kleinen Bauwagen. Da kannst du dich auch anstellen und dann wirst du gepopelt wahrscheinlich. Und dann, ja. Oder am Rosenthaler Platz gibt es so eine Art Coffee-Bike, also so ein kleines Fahrrad mit so einem Aufsatz hinten. Da stehen die dann und raven auch so ein bisschen, ja, kommt aus dem Telefon raus. Und dann kannst du da, den scannst du da irgendwie so einen QR-Code, glaube ich, und dann stehst du halt mitten an einem der beschissensten Plätze der Stadt, das ist ja gar nicht der Platz.
Und die lässt dir eine Nase rumfummeln.
Und die schieben dir ein Stielchen in die Nase und drumherum kreuzt ja diese Kreuzung ist ja so unfassbar laut auch, ne? Also die Straßenbahn aus 3, 4 Richtungen kommen Autos und zusätzlich einfach wahnsinnig viele Fußgänger und dann schon ein kleines Coffee-Bike und dann kommt und die haben auch schöne schöne Mäntelchen an und dann, aber das Witzige ist, und drumherum bildet sich dann so eine Traube an Leuten, die da irgendwie ansteht und natürlich sich testen lassen will, deswegen der Platz auch so voll ist und man eigentlich auch diese Abstandsregeln gar nicht mehr einhalten kann und daher ist das alles, finde ich auch so ein bisschen so, ich weiß gar nicht, ob die jetzt da auch so wie schnell, also wie sicher das dann auch mal alles ist oder ob die den richtig machen, den Test, ob das jetzt, aber gut, wenn ich halt gerne einkaufen gehen will und dafür so einen Stempel brauche, dann muss ich halt da auch da hin, ja, ist dann halt so.
Auf der anderen Seite, ich war ja auch schon, also ich habe ja jetzt auch schon mittlerweile einige Testzentren oder Teststandorte, nicht alles ist ja ein Zentrum gleich, irgendwie mitgemacht und einfach mal ausprobiert so, wie die alle so sie testen und wie genau die das alle nehmen. Und da waren auch welche, da waren auch schon ein paar dabei, wo ich gedacht habe, also da habe ich auch schon andere Erfahrungen. Nee, also die halt kaum irgendwie was abgestrichen haben, ne? Also die dann halt, weil sie nicht Aua machen wollten, einfach bloß in der Nase so, also es gibt verschiedene Tests, ich weiß, aber so, dass du halt nur im Nasenraum irgendwie ein bisschen rumfuhrwerkst oder so, das ist schon alles ein bisschen, also richtig rein muss schon sein, ne? Also da, um wirklich aus dem
Raum. Mein Story of my life.
Ja, ich finde es halt schade, dass ich diese, ich habe zu Hause halt so Tests, die ich selber Popping machen kann und finde ich auch super und dann bin ich auch sehr sorgfältig und gewissenhaft.
Machst du das denn auch richtig? Also weil ich habe ich habe nicht so ein großes Problem damit, wenn mir Leute so Stäbchen in die Nase schieben, Rachenraum finde ich viel unangenehmer, aber ich glaube selber machen,
musst du ja nicht bis hinten.
Achso, das sind die anderen, okay. Ja,
das sind diese Popeltests. Ja. Und dann mache ich das ordentlich und da, und also die kann man ja beim DM kaufen, oder Apotheke kaufen und so. Und ich bin mir dann sicherer auch, dass ich sage, ach guck mal, jetzt hast du dich ordentlich getestet, du hast selber da ja mit bestem Wissen und Gewissen das gemacht und der Packungsbeilage noch 3-mal durchgelesen, obwohl ich das wirklich mittlerweile im Schlaf kann. Und dann besuche ich meine Mama.
Ja, aber die zählen ja dann nicht beim Shoppen, ne? Die
sind, und das Blöde ist
da
aber,
hast ja kein ärztliches Attest dabei.
Ja, ich muss dann immer halt trotzdem nochmal, also ich gehe ehrlich gesagt, ich war erst ein einziges Mal beim kostenlosen Test, bei dem Bürgertest, weil ich letzten Freitag in der Außengastronomie einen Tisch reserviert hatte, also beziehungsweise jemand anderes und dann wir da saßen.
Ja.
Und das war dann sofort so, geil, die machen die Außengastronomie auf, geil, wir reservieren einen Tisch, geil, bist du dabei, ich besuche uns Termin in der Kneipe.
Endlich saufen.
Und ich noch so, naja, meinst du denn? Und ach, kriegen wir denn? Und ich weiß nicht. Und ich habe alles gecheckt. Wir müssen um 19 Uhr da sein. Und vorher haben wir unseren Termin in der Kneipe und machen. Ja. Und da war ich das erste Mal einfach richtig aufgeregt. Ich dachte, jetzt kommt da so eine fremde Person, die, also es gab schon auch andere Situationen, weswegen mich andere getestet haben, wenn ich zum Beispiel zu einer Produktion musste oder so. Aber das hat jetzt irgendwie so ein Kneipier. Und damit meine ich nicht, dass er nur Kneipier ist, sondern dass er eigentlich seinen Job, wahrscheinlich den anderen Job, den er vorher hatte, einfach geiler fand. Und ich finde es ja auch gut, dass er die Möglichkeit hat, da jetzt eben Geld zu verdienen. Und das war mir irgendwie so unbehaglich, aber der hatte das eigentlich gut gemacht. Aber trotzdem habe ich gedacht, wenn ich das selber mache, ist es wahrscheinlich, ach, keine Ahnung, ich mache das nicht so gerne. Ja, ich bin da eigentlich, ich will nicht, dass da fremde Leute das machen. Ich würde auch nicht wollen, dass das ein Arzt macht oder so. Ich finde es so unangenehm.
Aber nur die zählen ja.
Ja, das ist doof. Ja.
Also ich war auch letzte Woche das erste Mal seit, genau, letzten Lockdown, ne, wieder draußen in einer Kneipe, also nicht in, sondern an einer Kneipe dran mit fremde Leute bringen mir Alkohol. Das war auch wieder eine ganz neue Erfahrung.
Ja.
Und es war schon echt krass. Also die Stadt war wieder voll. Also es war hier in Kreuzberg, da ist ja sowieso immer ein bisschen mehr los als bei den anderen Kindern, aber das war schon, es wirkte so wie früher, sag ich mal, außer dass sie, also, aber ich glaube auch dadurch bedingt, dass halt eben alle draußen saßen und keiner drin war, sondern dass das halt sich alles so auf der Straße stattfand. Und genau, da waren wir auch vorher dann zum Nase pieksen lassen, aber ich mache das ja eh jede Woche, also ich habe da bin sowieso jede Woche getestet, einfach weil...
Einfach für dich?
Ja,
oder was?
Für mich, genau, also weil es halt Also du darfst ja jeden Tag theoretisch, aber ich sage, mach das nur jede Woche und solange es das gibt, dieses Angebot, werde ich das auch. Also ich bin derjenige, der die ganzen Betrüger hier bei Kasse hält.
Nee, ich finde es auch gut. Ich mache das auch. Ich mache das alle zwei Tage, aber ich mache das halt immer alleine.
Ja, ja, ist ja okay. Einfach fürs eigene gute Gefühl.
Ja, und weil ich ja im Büro auch bin.
Genau. Müsste da nicht aber eigentlich dein Arbeitgeber dir das zur Verfügung stellen?
Ja, da kann ich mir auch selber puppeln. Ne?
Genau, also auch da. Ja, weil das ist ja, glaube ich, war doch irgendwie Teil dieser Verordnung, dass wenn Büro irgendwie angesagt ist, dass man dann auch den Mitarbeitern Tests zur Verfügung stellen muss, oder?
Genau.
Ja, das machen sie bei mir.
Gut. Naja, wäre jetzt auch komisch, wenn nicht.
Ja, würde ich es hier auch nicht zugeben.
Genau, schön den Arbeitgeber erstmal reinreiten.
Nee, da gehe ich, morgens klopfe ich da an bei der Kollegin, sag, du, ich hätte gerne einen Test. Dann sagt,
wo soll ich meine Nase hinhalten?
Und dann gehe ich ins Bad und dann puppel ich mir da einen ab und dann gehe ich zurück und sage, negativ. Und sie, ja, fein.
Hat fein gemacht.
Ja, ich bin negativ. Freue ich mich immer.
Hat das dann aber selber, ja, Selbsttest ist das.
Ja.
Ah, ja.
Das ist auch so, die ist beim DM halt. Oder beim, wir sind den anderen, ich gehe ja anscheinend nicht in andere Drogerien, aber die man so im Drogeriemarkt oder in der Apotheke kaufen
andere
kann.
Drogerien
ja.
Sind
oder
auch
bei Gorillas bestellen.
Stimmt, ja, aber da sind ja wo man immer nur popeln muss, also die du hast, sind immer ausverkauft. Die, wo man dann wirklich mit der Nase in die Nase rein muss und so, die gibt's immer.
Ja.
Hä, jetzt bin ich verwirrt. Also ich benutze immer nur die man nur popeln muss.
Richtig, genau. Es gibt zwei verschiedene Tests bei Gorillas. Und die du hast, also wo man nicht wirklich tief in die Nase rein muss, sondern wo man wirklich bloß in der Nase sozusagen den Abstrich macht und nicht in Rachenraum durch die Nase rein muss, die sind immer, also jedenfalls immer, wenn ich gucke, sind die ausverkauft. Und die anderen, wo man in den Rachenraum rein muss, um einen ordentlichen Abstrich zu bekommen, die gibt's immer. Die könnte ich mir jederzeit bestellen. Aber das ist halt was ich, glaube ich, nicht selber machen wollen würde.
Oh, nee, das würde ich auch nicht machen. Nee, das ist ja eigentlich ein bisschen wie du steckst ja so ein Wattestäbchen und machst einfach mal die Nase ein bisschen sauber von innen. Mehr ist es
ja. Genau, ja. Das
ist auch schon ordentlich sauber machen.
Die gehen, ja. Das kennt der Carsten nicht. Nase sauber machen, das ist nicht so sein.
Seitdem ich Maske tragen muss, lasse ich immer laufen.
Ja. Kannst du aber da auch beim DM kaufen. Müsst nicht da von dem Gorilla
oder
holen.
Bei anderen Dings.
Ja, oder bei anderen Aber bei Gorilla sind sie sogar noch viel teurer als im Lokal.
Echt, ja? Ich weiß gar nicht, was die sonst.
Doppelt so viel. Das hat mir neulich ein Freund erzählt. Ich habe noch nie bei Gorilla was bestellt, aber.
Ach so, ich bin ja da regelmäßig Kunde.
War mir klar.
Ja, das ist halt auch total krass, weil da kostet das helle, Bayreuther helles 95 Cent.
Ach, man kriegt da sogar Bier?
Ja, ja, klar, kriegst alles.
Ah, klasse.
Modell? Was kostet denn das normalerweise? Ich gucke da nicht mal auf die Preise.
So, dann ist es, kann's ja auch egal sein. Nee, also ist jetzt
ich habe in Schottland so viel Geld gespart in der Bar.
Stimmt. Dann rufe ich da jetzt an und lass mir mal mein...
Genau, ruf doch mal bei Gorillas an. Lass dir mal was kaufen.
Ach nee, da ruft man nicht an. Ne? Nee.
Das ist mehr so eine, ist mit so einer App. Ich weiß, das erklären wir dir nochmal bei Gelegenheit, dass das funktioniert.
Nächste Mal. Hören wir uns bald wieder?
Na, August dachte ich dann. Ne?
Jetzt ist erstmal eine kleine Sommerpause.
Genau, jetzt machen wir erstmal Urlaub.
Carsten, du hast gar nicht erzählt, ob deine Urlaubspläne, ob du da irgendwas hast.
Ich hab direkt aktuell gar keine Urlaubspläne. Es kann sein, dass wir spontan halt irgendwie losfahren, so wie keiner in Deutschland.
Genau, das macht bestimmt niemand.
Und da werden wir aber schon noch ein Schnäppchen finden irgendwo, ne?
Na dann,
wir hatten,
können wir uns
tatsächlich
ja bald
mal geguckt so. Nur noch als Rauswerfer an der Ostsee zum Beispiel, die haben jetzt irgendwie mal locker irgendwie 50% die Preise angehoben. Also es wird schon lustig, so dieses spontane Losfahren. Vielleicht kaufen wir ein Zelt noch irgendwie.
Gibt es gerade bei Schibo im
Angebot? Kannst meins haben, ich habe noch eins.
Ja, siehst du.
Aber vielleicht bin ich da auch wieder campen. Mal gucken.
Oder ich empfehle dir, ins Treptower Park Center zu fahren.
Mit
da
Zelt?
Ist ja keiner.
Achso.
Da gibt es auch Zelt. Ich sage, da gibt es alles da.
Dann stehst
neben
du gleich
Campingstuhl.
Da.
Genau. Also kannst du gleich noch so einen Klappstuhl mitnehmen, den Anja auch hat, weil beim Zelten oder beim Campen macht sie so einen Klappstuhl auch ganz nett.
Ja, auf jeden Fall.
Ich
leih dir meinen.
Ich denke drüber nach. Okay, also Carsten geht zelten. Siehst du, ich habe noch überhaupt keinen Urlaubsplan, weil, warum? Ist alles so zu unsicher.
Ich hoffe ja, dass wirklich alle in Urlaub fahren. Ich habe so eine Hoffnung, dass alle endlich diese Stadt hier verlassen und ich wieder ganz
dann bleib
alleine
bleibe ich aber hier.
Aber Anja genau. ich dachte, wir sind jetzt, Menschen sind jetzt toll.
Ja.
Und jetzt wird es auf einmal alle wieder loswerden.
Aber wenn ich mich erholen will oder ein bisschen meine Ruhe haben möchte, möchte ich gerne, dass alle wegfahren und ich meine Ruhe habe, wenn ich, ja. Dann so ein bisschen. Nur ein bisschen.
Verstehe.
Sie sind so viele Menschen. Nur so ein bisschen. Nein, alles. Aber aber ich habe tatsächlich mich erwischt, wie ich dachte, oh Mensch, mal sehen, wie das ist, wenn sie alle wieder wegfahren dürfen. Ob es sich dann hier so ein bisschen lichtet oder ob es jetzt einfach dauerhaft voll ist bei uns. Aber wahrscheinlich ist es dauerhaft.
Dauerhaft voll, so wie immer. Was soll das dann? Also, ist Berlin, ja. Baby.
Na, ich kann mich erinnern, im Sommer, bevor ich nach Hamburg gezogen bin, war es nicht so voll.
Ja, da sind doch alle weg. Sind alle nach Hamburg gezogen.
Ach so, na gut. Ja, alles gut.
Genau. Nee, aber wir finden schon noch einen Termin, bevor wir dann bin da zuversichtlich, dass wir in den nächsten Wochen.
So, genau, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Danke.
Genau. Und Carsten,
ich bin da, ich hab Zeit.
Carsten muss jetzt los, der muss seine Kinder füttern, damit die morgen dann in die Schule können.
Pünktlich, die dürfen jetzt zur Schule, genau.
Dürfen zur Schule. Deswegen müssen wir jetzt Schluss machen.
Ja. Cool.
Ist jetzt so ein bisschen abrupt, ne?
Nee,
schön testen die Kids.
Schön ausgefadet.
Genau. Carsten ist schon mental weg. Hat jemand noch einen Liedwunsch von euch?
Nee.
Überrasch uns doch mal.
Okay, dann machen wir einfach das, was Anja vorhin gesagt hat.
Ach so, okay, ich habe gesagt.
Ja, wer wäre denn?
Ich möchte. Tschüss. Tschüss.
Ach, diese Profis. Ciao.
Wir hören uns.
Das trübe Gewässer fließt langsam vorbei. Schwarz und behäbig und nicht allzu tief. Behäbig und schwarz. Nur einen Menschen tief. Ich sitze allein am Landwehrkanal. Wir trafen uns manchmal, auch manchmal bei Nacht. Berlins dunkler Himmel gab uns ein Dach. Wir hatten tausend Ideen und alle waren gut. Jetzt ist sie nicht mit dabei am Landwehrkanal. Dabei damals bei Rosa, nicht im Eden Hotel und auch nicht danach an der Lichtensteinbrücke nach Mitternacht. Ich sitze allein am Landwehrkanal. Wir trafen uns manchmal, auch manchmal bei Nacht. Berlins dunkler Himmel gab uns ein Dach. Wir hatten tausend Ideen und alle waren gut. Jetzt ist sie nicht mehr dabei. Jetzt ist sie nicht mehr dabei am Landwehrkanal.